Kalber an Discovery Panel. Discovery Panel, bitte antworten Sie. Wurdet ihr epigenetisch in Utero verändert?
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel voraussichtlich ein allerletztes Mal, um über Star Trek Discovery Staffel 3 zu sprechen. Wir schauen zurück auf das, was uns da so entgegengesendet wurde, und das tun wir mit starker Unterstützung. Starker Unterstützung. Das ist so eine, sowas, wie heißt das, Andi Anaffa? Nee, wenn quasi das gleiche Wort zweimal hintereinander kommt.
Hyperbel?
Ist das Hyperbel?
Nee, das ist, glaube ich, Steigerung ins Unendliche. Ne? Warum fragst du mich immer solche Sachen, die ich nicht beantworte?
Ich habe immer das Gefühl, du als Lehrer weißt solche Sachen. Das ist so, weißt du, also das ist so, ich habe immer das Gefühl, aber du machst ja ganz andere Sachen.
Das ist unser Problem, das ist die Erwartungshaltung.
Das ist die Erwartungshaltung. Und zwar von allen Beteiligten. Deine Erwartungshaltung an mich, nee, die ist eigentlich in Ordnung. Du erwartest nichts und kriegst nichts geliefert.
Exakt.
Ja. Meine Erwartungshaltung an dich und vor allen Dingen eure Erwartungshaltung an uns, das ist natürlich immer so eine. Egal, bevor wir ins Philosophieren kommen, auf dem Panel heute.
Epigenetisch in Utero verändert, Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag und Special Guest, möchtest du dich selber ansagen?
Ich?
Ja.
Jetzt geht es schon wieder los. Hi, ja. Grüße euch, Benjamin hier.
Benjamin Stöwe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich führe noch mal gerade kurz ein, wer denn dieser Kerl eigentlich ist. Aber eigentlich müsstet ihr es schon geschnallt haben, weil vor allen Dingen ist er, und das vor allen Dingen jetzt in unserer kleinen Welt, in unserer kleinen Star Trek-Blase, in der wir uns bewegen, vor allen Dingen ist er Synchronsprecher von Hugh Kyber bei Star Trek Discovery. Ihr kennt ihn möglicherweise auch, weil er das bedeutendste Star Trek-Museum Deutschlands, vielleicht auch der Welt, hat. Gleichzeitig ist es auch das kleinste. Da werden wir gleich noch intensiv drüber sprechen, weil da passieren erstaunlichste Dinge. Und ihr kennt ihn möglicherweise auch als Wettergott aus dem ZDF Morgenmagazin. Habe ich irgendwas falsch gesagt? Beim letzten Mal habe ich mich, glaube ich, in 4 Sätzen 5-mal vertan.
Nee, alles richtig außer Gott.
Gut, freut mich, dass du mit dabei bist. Wir wollen so ein bisschen mit dir zusammen zurückschauen auf diese dritte Staffel Discovery. Und auch mit euch.
Und zum letzten Mal habe ich gehört, ja? Bist du sicher?
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also ich erinnere mich tatsächlich daran, dass wir bei Staffel 1, und ich habe das letztens nochmal sortiert, unsere alten Podcasts, bei Staffel 1 haben wir, glaube ich, erstens haben wir einen Halbstaffel-Rückblick gemacht, aber da gab es auch so eine Pause zwischendrin. Und dann,
da wart ihr so ein bisschen engagierter, ja.
Ja, das lässt ein bisschen nach, ne? Und dann haben wir, ich glaube, 5 Rückblicksfolgen oder sowas gemacht. Also,
mit so Figurenpaarungen, ne?
Ja, das,
genau.
Ja, genau. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn wir heute die Dinge gesagt haben, die wir sagen werden, ist alles gesagt. Schwierigkeiten.
Ja, das werden wir sehen am Ende, würde ich sagen, oder? Also vielleicht haben wir auch am Ende das Gefühl, ach nee, über diese Figuren haben wir jetzt noch zu wenig gesprochen, da müssen wir nochmal einen Podcast drüber machen. Oder vielleicht haben wir auch, vielleicht stimmen wir auch zu sehr überein und müssen uns vielleicht noch jemanden einladen, der uns ein bisschen Kontra gibt.
Ich hab ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung, Benjamin, was uns von dir erwartet, so meinungsmäßig. Also ich bin sehr gespannt. Also du wirst möglicherweise die Serie nicht in Grund und Boden reden wollen, weil sie auch ein Stück deines Broterwerbs ist. Aber ja, es könnte schon sein, dass wir da unterschiedlich. Lass mir das einfach nochmal offen im Raum stehen. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Würde aber ganz gerne vielleicht erst nochmal auf das, was gerade bei dir im Star Trek Museum passiert, kommen. Vielleicht kannst du gerade ein bisschen was über das neue Projekt erzählen, was du an den Start gebracht hast seit, glaube ich, Januar, ne?
Seit 17. Januar, genau, wir sind heute Abend ja live, das passt sehr schön, und morgen werden wir es wieder sein, und für alle, die das jetzt später hören, morgen ist der 31. Januar und dann kommt schon die 9. Folge von 1701 live, und es ist die insgesamt 9. von dann am Ende 55 Ausgaben, die uns bis zum 8. September führen. dem Star Trek-Geburtstag am 8. September 1966 lief die erste Folge. Und als kleinen Countdown auf dieses Ereignis in diesem Jahr hin gibt es diese 55 Livestreams aus dem 1701-Museum. Und jede Folge ist einem anderen Jahr der Star Trek-Geschichte gewidmet. Und morgen geht es ums Jahr 1974. Okay. Weil ich mir dachte, man hört immer 55 Jahre Star Trek, aber das ist ja wie oft bei noch größeren Zahlen so eine ganz abstrakte Zahl erstmal, bei der man jetzt nicht so zwingend zum Beispiel eben ein Bild vom Jahr 1974 hat oder zumindest so einen Ansatzpunkt, wo man sagen kann, ach guck mal, das war 74 bei Star Trek los oder das haben so die Leute, die damit in Verbindung stehen, 74 getrieben. Das wird man aber tun können, wenn man die morgige Folge gesehen hat oder eben auch schon die bisherigen 8 verfolgt hat, dann hat man so ein bisschen, glaube ich, einen guten Eindruck, was war eigentlich los ab 1966 und das ist der Vorlauf für das, was dann am 8. September passieren soll. Denn das Ziel ist so ein bisschen, vielleicht auch mit irgendwelchen Hörern aus eurer Telegram-Gruppe, eine kleine Star Trek-Geburtstagssendung zu produzieren. Oh, das klingt ganz begeistert von den Sendungen, die es gab 1991 zum 25. Jubiläum. Und noch viel toller war die Sendung, die es 1996 gab zum 30. Jubiläum. Wo ja schon der ganze Anfang wirklich dieser Produktion vermittelte, wir feiern hier eine richtig große Sache. Es lag ein roter Teppich geradewegs zuführend auf das alte Eingangstor der Paramount Pictures Studios und darüber schritten all die Menschen, die wir aus dem Fernsehen kennen und dann trafen die sich in einem dieser großen Studios neben den Produktionsstudios von Star Trek und dann saß auf der Bühne ein großes Orchester und dann haben die da echt eine geile Show hingeliefert, an deren Ende dann Buzz Aldrin im Prinzip der, wie es auch schon im Vorspann angekündigt wurde, größten Versammlung des Star Trek Ensembles quasi so Astronauten ehrenhalber eine ins All gereiste amerikanische Flagge übergeben hat. Geil. Und das war eine ganz wunderbare Feier, die Sat.1 irgendwie mit 2 Jahren Verspätung dann auch mal nach Deutschland gebracht hat. Aber das sind ja Details, die sind im Nachhinein völlig egal. Es war jedenfalls super und so toll, wie Star Trek 1991 bzw. 96 dann eben auch in Form solcher Sendungen gewürdigt wurde, habe ich das irgendwie seit diesem Zeitpunkt vermisst. Und weil es das ja mutmaßlich in diesem Jahr in so großer Form auch nicht geben wird und nicht geben kann, dachte ich, machen wir das halt selbst. Und wir sind in dem Fall alle, die sich da bisher täglich und eben jetzt dann morgen beginnt, wöchentlich immer sonntags um 17.01 Uhr in diesen Livestream einklinken und Lust und Zeit haben, da mitzudenken, da mitzumachen. Und es gab schon großartige Ideen. Ich glaube, es wird in diesem Jahr ein Star Trek Bier geben.
Oh!
Weil es gibt Erik, der geschrieben hat, sein neues Hobby aus der Pandemie ist das Bierbrauen. Mhm. Und was es noch nicht so richtig gibt, ist ein gutes Star Trek oder auch Raumschiff Eberswalde Bier, vielleicht sogar ein Mars Bier. Dann gibt es tolle Ideen, was verschiedene Spielekonzepte betrifft. Und ich hatte jetzt gerade in den vergangenen Stunden, kann man sagen, Kontakt mit einer Mitarbeiterin, die bei der Star Trek World Tour in Düsseldorf dabei war und da als Klingonin gearbeitet hat und dann nicht nur in Düsseldorf geblieben ist, weil es da so toll war, sondern als Klingonin die Welt bereist hat und irgendwie sowohl in den Westen als auch in den Osten gefahren ist. Und diese ganzen Geschichten, die werden jetzt noch gesammelt irgendwie bis Ende Juli, Anfang August. Und wenn es die Pandemie dann alles so zulässt, dann werden, so ist der Plan, 17 der Menschen ins 1701-Museum eingeladen und mit denen gemeinsam entsteht dann diese mehr oder weniger Fernsehsendung fürs Internet für den 8. September.
Das klingt alles ziemlich hervorragend. Und um das noch gerade kurz festzuhalten, die Live-Streams, die ihr bisher schon rausgesendet habt, die kann man sich auch noch anschauen. Also man hat noch nichts verpasst, wenn man jetzt gerade erst davon erfährt, richtig?
Nein, die sind alle bei YouTube auf dem YouTube-Kanal von Raumschiff Eberswalde, youtube.com/Raumschiff Eberswalde, da ist das alles online.
Und vielleicht kannst du noch einen kurzen kleinen Teaser, weil mich würde es auch interessieren, ich habe da gerade auch jetzt irgendwie drüber nachgedacht, aber ich konnte mir jetzt noch kein Bild machen, einen kurzen kleinen Teaser, was ist denn passiert im Star Trek-Jahr 1974? So ein kleiner Hinweis.
Im Star Trek-Jahr 1974 schließen wir an, weil das noch viel schöner ist als Star Trek-Jahr 1973 und das ist eine aufregende Zeit deshalb, weil das, was wir jetzt so erfahren, steht so beispielhaft für die unglaubliche Kreativität, die die Star Trek Serien und Filme dann ja in ihren Fans und allen, die das mit Begeisterung verfolgen, auslösen. Und wir haben uns letzte Woche zum Beispiel beschäftigt mit einer türkischen Adaption von Star Trek, die auf sehr kuriose Weise die erste ausgestrahlte Folge genommen haben und im Prinzip Wort für Wort dieses Drehbuch nochmal verfilmt haben. Und in einem krassen Kontrast zur Originalproduktion, die ja überwiegend in einem Studio stattfand oder eben bei dieser speziellen Folge, The Man Trap, das letzte seiner Art, wirklich komplett im Studio, hatten die Menschen in der Türkei ja das große Glück, dass sie da aus der Antike irgendwelche Ruinen rumstehen hatten. Und dann sind sie nach Ephesos gefahren und haben tatsächlich ihr Außenteam wirklich in echte Ruinen beamen können. Und das ist ganz skurril, weil diese ganze Produktion wirkt natürlich so ein bisschen wie eine Parodie. Und durch dieses Setting bekommt die aber eine Ernsthaftigkeit und eine Größe in der Optik, dass man denkt, Mann, was wäre das toll gewesen, hätte die echte Star Trek-Produktion da drehen können. Und da geht es in der türkischen Version aber um schon parodistische Züge. Es ist nämlich der Tourist Ömer, der durch die Zeit reist und dann damit verwoben ist. Und morgen setzen wir das so ein bisschen fort und erfahren unter anderem, womit Gene Roddenberry Anfang der 70er sein Geld verdient hat. Der war ja irgendwann begeisterter Fernseh- und zunehmend dann auch Filmproduzent. Mhm. Nur das große Glück war ihm da jetzt nicht immer bei der Seite. Und deshalb hatte er auch ein großes Interesse daran, Star Trek irgendwie zurückzubringen. Und dann machte ihm sein Freund Isaac Asimov einen Vorschlag und sagte, hier, das ist jetzt auch nicht das ganz große Geld, was du damit verdienen kannst, aber zumindest für einen Teil der Miete deines Hauses da in Beverly Hills wird es wohl reichen. Und dann hat er sich darauf eingelassen. Und auf was er sich eingelassen hat, morgen ab 17.01 Uhr bei 17.01 live aus dem 17.01 Museum.
Der Mann versteht sein Geschäft, ja.
Ja, das war ein perfekter Teaser, aber ich hätte gern noch einen kleinen Teaser. Und zwar einen Teaser auf, sagen wir mal, wahrscheinlich den 7.08., weil dann wirst du wahrscheinlich das Jahr 2020 besprechen. Was wird das für eine Sendung? Wird das eine tolle Sendung oder wird das eher eine traurige Sendung?
Das Jahr 2020 unter Star Trek-Aspekten war ja super, kann man sagen. Also diese ganzen, das ist das Schöne, wir besprechen die Jahre nicht allumfänglich, sondern ich suche mir meistens einen Punkt raus und bei dem versuche ich dann, soweit das möglich ist und so lange, wie ich das für unterhaltsam halte, in die Tiefe zu gehen. Und 2020, ihr werdet euch erinnern, unsere ja auch nicht wirklich persönliche Begegnung, aber wir waren zumindest schon mal alle im selben Raum. Und ich glaube, ja, wir haben uns ja auch auf Entfernung gesehen.
Ja,
und
das wird natürlich sechs Mal aneinander vorbeigelaufen, mindestens, genau.
Das wird das große Thema dann der Folge 2020 sein.
Unsere Beinahe-Begegnung.
Diese Beinahe-Begegnung, das muss nochmal aufgearbeitet werden. Ja. Und dass da nebenbei auch Star Trek Picard Premiere hatte, ja, das kann man kurz erwähnen.
Ja, das ist Quatsch.
Ist aber natürlich nicht so prägend wie eine Live-Begegnung, mehr oder weniger mit euch.
Da gibt es einen ganz, ganz tollen Film, ich glaube, es ist ein Kurzfilm, um diesen Pfad jetzt kurz ernsthaft zu beschreiten, wo skizziert wird, also da hat mal jemand getrackt, wie viele Beinahe-Begegnungen wir mit Menschen haben, die wir tatsächlich kennen können, und dann hat das so grafisch dargestellt in so einer Vogelperspektive in einer großen Straße, in einer Stadt, wo viele Leute durchlaufen, und das ist sehr witzig, weil dann siehst du halt ganz viele Beinahe-Begegnungen von Menschen, die du eigentlich kennen solltest, aber du triffst sie halt nicht, weil du irgendwie 3 Meter zu weit rechts läufst, und dein Leben hätte sich verändern können, wenn du ein bisschen anders gelaufen wärst. Unser Leben hätte sich auch verändert, wenn wir uns da getroffen hätten, ich bin mir ganz sicher.
Ja, aber guck mal, heute Abend kommen wir wieder zusammen.
Das stimmt. Vielleicht wären wir das doch nicht, wer weiß.
Das kann sein. So viel falsch haben wir offensichtlich nicht gemacht.
Ah, das klingt doch alles ganz gut. Vielleicht kannst du, wenn wir gerade schon beim komischen Jahr 2020 sind, noch, um das abzuschließen mit dem 17.01 Museum, noch kurz die Situation im Museum jetzt beschreiben, weil das Jahr 2020 es ja nun mal so mit sich gebracht hat, dass man sich nicht mehr persönlich trifft, aber man kann es trotzdem ansehen. Ne? Kann man es eigentlich noch? Also man konnte es zumindest.
Man kann es auch immer noch ansehen. Es gab 2020 ein letztes Besucherwochenende, und das war direkt nach dieser Picard-Premiere. Mhm. Und da waren an 2 Tagen in 8 Außenteams rund 100 Leute da. Ich glaube, es waren 98. Und das ist eine ganze Menge für diesen kleinen Ort. Und da hatten wir natürlich alle noch nicht so die Ahnung, dass das erstmal letzte Mal gewesen sein würde. Und als sich das ja aber alles mehr und mehr abzeichnete, gab es dann im vergangenen Jahr einen langen Livestream und daraus große Begeisterung und wirklich viele Kontakte, unter anderem eben auch zu jemandem, der sich darauf spezialisiert hat, Orte zu erfassen, zu scannen, zu fotografieren mit einer speziellen Kamera, die eben nicht nur Fotos der Orte macht, sondern die Orte auch noch mit einem Laser vermisst und dann aus der Kombination von beidem ein 3D-Modell erstellt und errechnet. Und dieses 3D-Modell des 1701-Museums ist online. Und es gibt in diesem 3D-Modell, ich glaube, inzwischen fast 500 Interaktionspunkte, hinter denen sich entweder eine Textdatei befindet, aber das sind eigentlich die wenigsten. Meistens kann man sich irgendwas anhören oder man kann sich irgendwas angucken oder man kann auch irgendeinem Link folgen und kann sich da so ein bisschen durch die Star Trek-Geschichte und vor allem sehr exklusiv, nämlich sehr allein in diesem Museum da durchklicken. So leer ist das, wenn sonst Menschen kommen, natürlich nie. Und ich glaube, da sind jetzt wirklich so viele Dinge verlinkt, wenn man da Lust und Zeit hat und Muße mitbringt, dann kann man sich da sehr viele Sachen angucken.
Wo nimmst du eigentlich diese ganze Zeit her? Also das musst du ja irgendwie gemacht haben, ne? Also das fällt ja nicht vom Himmel.
Nee, das fragt meine Familie manchmal auch und dann habe ich so Rechnungen, bei denen ich sagen kann, das ist eigentlich gar nicht so viel. Wenn man das mit einem normalen Hobby vergleichen würde, glaube ich, es fällt halt nur so auf, weil es halt dieses Modell jetzt gibt. Und es gibt, Andreas, weil du das sagtest, was ist da im August und da ist das Jahr 2020, es gibt diesen in Anführungsstrichen Programmplan oder Sendeplan für diese Folgen. Und ja, als ich den so ein bisschen den Menschen gezeigt habe, die mir lieb und teuer sind, da haben die auch ganz kurz, haben die das mit einem Augenrollen quittiert und meinten, ja, das ist gut. Wenn du meinst, ist dann eine gute, aber auch wohlmeinende Antwort.
Kommt mir nicht vollständig unbekannt vor, ja.
Ich wollte gerade sagen, das hören wir auch öfter. Aber ich kann das.
Aber Star Trek wird ja auch nur einmal 55, also das ist...
Ja, stimmt.
Ja, und der 50. Geburtstag ist so... Der 50. Geburtstag ist so verschlafen worden irgendwie, also jetzt nicht unbedingt von Fans, aber vor allen Dingen von denjenigen, die Star Trek zu dieser Zeit verantwortet haben und jetzt immer ja noch verantworten. Deswegen finde ich es total toll, wenn wir dann irgendwie, beziehungsweise wenn du da an der Stelle in die Bresche springst und auf jeden Fall was produzierst zu diesem 55. Geburtstag, damit der eben nicht so verloren geht wie der 50., was ja eigentlich das ultimative Jubiläum gewesen wäre.
Hm? Ja, das stimmt allerdings.
Ja, nee, ich finde auch, ich würde da auch beim Wir bleiben, also jeder, der Kapazitäten hat und dessen Familie auch im besten Fall sagt, wenn du meinst und dann sagt man ja, der oder die soll sich melden. Und es ist so ähnlich wie bei euren Podcast-Folgen. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, viele Menschen, die Star Trek gerne mögen, sind auch so Zahlenfetischisten und deshalb fangen diese Live-Folgen immer um 17.01 Uhr an, idealerweise ist mal plus, minus, meistens plus 1 oder 2 Minuten und deshalb soll auch diese Jubiläumsveranstaltung 55 Minuten lang sein, wenn die jetzt natürlich irgendwie 5 oder 10 oder 15 oder 50 Minuten länger wird, ja, dann ist das halt so. Wir machen das ja auch nicht jedes Jahr, aber in diesem Jahr, und da gab es echt schon viel tolle Post und wer da irgendwie Lust und Kapazitäten hat, dann sagt, ich kann was vielleicht auch so gewisse Showqualitäten hat, der ist herzlich willkommen, weil so haben wir dieses 1701-Museum ja auch noch nicht gesehen und ich habe inzwischen auch so eine kleine Freude daran entwickelt, diesen Ort wirklich immer wieder irgendwie neu zu inszenieren. Es ist ja eigentlich ein Wäschekeller und so ein bisschen träume ich davon, dass wir zum 8. September da auch zum ersten Mal Shownebel einsetzen werden.
Yay.
Ja, also ich finde das, weil das habe ich bei dieser Feier 1996 gesehen, da lief da so dieser Nebel über die Bühne und dann trat da eine große Opernsängerin auf und sang ganz großartig und es war einfach fantastisch und einen Astronauten wie Buzz Aldrin werden wir wahrscheinlich nicht in den Wäschekeller kriegen, aber Shownebel geht immer.
Ja, wer weiß. Aber ich gebe dir aus Erfahrung mit Shownebel in kleinen Räumen den Tipp, es gibt ordentliche Nebelmaschinen eigentlich nur in viel zu großen Dimensionen und die müssen zwischendurch entnebelt werden, damit die nicht explodieren. Also überleg dir gut, was du tust, weil es könnte neblig werden.
Aber das, siehst du, das ist, Sebastian, das ist doch genau das, was wir hier wollen. Das ist jetzt genau die Expertise, die hier durch Zufall herauskommt, weil auch in den Fernsehsendungen, mit denen ich meistens zu tun habe, da gibt es den Nebel auf der Wetterkarte, aber halt nicht im Studio. Deshalb
eigentlich schade,
weiß ich,
ne?
Das. Das ist richtig. Ich finde auch, das Morgenmagazin könnte von Shownebel profitieren.
Oder so ein bisschen Method-Acting, bisschen Schnee von oben und so. Einmal Wasser von rechts, wenn es regnet, toll.
Ja, ich hatte mal angeregt, dass wir den Wetterbericht von einem Geräuschemacher begleiten
müssen. Das wäre auch geil.
Ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist. Aber siehst du, die Shownebel-Sache, da hast du Expertise.
Wer ja, weiß. Call me in. Also vielleicht wenn du Nebelfragen hast, ruf mich an, Tag oder Nacht, das ist gar kein Problem.
Perfekt, vielen Dank.
Sehr gerne.
Also ich kann es wirklich nur empfehlen, dass ihr euch mal in das Museum reinklickt. Ich habe das schon an mehreren Sonntagen gemacht und mich dann irgendwie über 1-2 Stunden da drin verloren. Das Schlimme ist wirklich, dass
17,
man dann immer noch das
17,01 Quadratmeter, das ist ganz geil.
Das Schlimme ist wirklich, dass man immer nach einer Stunde, in der man dann irgendwelche Dokumente gelesen hat oder alte Skripte oder kleine Videos geguckt hat, sind ja auch dann oft irgendwie 5-minütige Ausschnitte oder sowas, nach einer Stunde hat man das Gefühl, okay, ich habe nichts von diesem Raum gesehen und ich habe mich mit einer Stunde damit beschäftigt. Also es ist wirklich, wirklich super. Ich weiß nicht, wann ich durch wäre, damit alles gesehen zu haben in dem Raum.
Und ich möchte dir an dieser Stelle noch ganz, ganz, ganz viel Glück wünschen für die 55 Minuten. Ich glaube, wir haben noch kein Produkt gemacht, was 55 Minuten lang gewesen ist. Also nur 55 Minuten.
Nur 55 Minuten.
Aber bei uns
vielleicht
ist
mal so ein Quarantäne-Cast oder sowas.
Das könnte sein, ja. Bei uns ist ja auch ganz klar Quantität vor Qualität. Das ist unser Konzept und mit dem fahren wir seit Jahrzehnten, möchte ich
aber
sagen.
Aber das find ich super. Vielleicht könntet ihr den Audiokommentar für die Jubiläumsfeier beisteuern.
Und den machen wir dann, ja. Genau, aber den machen wir dann hinterher.
Der kann dann ja so.
Ja, also wir nehmen quasi die Sendung Stück für Stück auseinander, wie wir das mit den Star Trek-Folgen machen. Ja?
Ja, bitte.
und dann kommen wir dann locker auf 2-3 Stunden. Ja, ja, sicher.
Nee, 5 Stunden und 50 Minuten, das schaffen wir.
Okay, top, die Wette gilt. Ja, wo ist denn Herr Gottschalk, wenn man ihn braucht? Ja, ich guck mal, ob wir uns da noch dran erinnern können und die Idee dann auch noch so gut finden. Und wenn dem so sein sollte, dann gucken wir mal, wie viele Augen rollen, wenn wir 5 Stunden und 50 Minuten produzieren. Es klingt gerade sehr herausfordernd. Also im positiven Sinne.
So. Die Star Trek Totalnacht, ich finde das super.
So. Eben, und wer, wenn nicht ihr?
Apropos Star Trek.
Ach so.
Ich wollte jetzt nur mal, ne, also da, ne, wir werden wahrscheinlich die 55 Minuten heute crashen, aber das ist, damit es keine 5 Stunden werden, kommen wir doch mal zu dem haarklein von unserer Redaktion vorbereiteten Konzept, also von dir, Andi.
Ja, ich lasse mal die Redaktionskonferenz hier wieder kurz zur Seite. Ja, so. Ah, okay. Hier ist meine Vorbereitung. Brauchen wir noch eine Überleitung? Nee, du hast eine Überleitung gemacht.
Das war die super Überleitung.
Apropos Star Trek war deine Überleitung.
Also mehr Überleitung geht bei mir nicht, das weißt du. Das ist Schule, das ist gekonnt, das ist smooth. Mehr kommt nicht.
Ich habe mir gedacht, dass wir auf jeden Fall über ein paar Großthemen reden sollten und diese Sendung ein bisschen strukturieren sollten, wenn wir auf die dritte Staffel Star Trek Discovery zurückschauen. Und Sebastian, was fällt dir denn als allererstes ein, wenn wir an Star Trek Discovery denken?
Das ist ein bisschen breit gefragt, ne? Aber,
ja, aber das ist eine Assoziationsfrage. Erstes Assoziieren. Was fällt dir ein? Star Trek Discovery?
Michael Burnham,
super. Und deswegen sprechen wir als das allererstes über die Charakterentwicklung von Michael Burnham. So.
Aber hättest auch fragen können, das ist das Erste, was dir eingefallen wäre zur dritten Staffel Discovery. Und ich glaube, auch da wäre es Michael Burnham gewesen. Es liegt vielleicht auch ein bisschen im Konzept, aber naja.
Ja, das scheint das Konzept der Serie zu sein.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Später mehr.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Große Philosophen sagen. Wir haben hier eine Figur, die vulkanisch erzogen worden ist, die einen steilen Aufstieg unter einem strengen Vater hinter sich hat. Sarek, wir erinnern uns. Die zur Vulkanischen Wissenschaftsakademie gegangen ist, die einen steilen Aufstieg in der Sternenflotte gemacht hat, um dann als erste Meuterin der Sternenflotte eigentlich in lebenslange Ungnade zu fallen. Und dann von einem rachsüchtigen Bösewicht aus dem Spiegeluniversum wieder rekrutiert wird und sich nach dessen Ableben wieder etabliert.
Wenn du das so rezitierst quasi, wenn du das in so kurzer Zeit so runterratterst, dann... Das
ist ein bisschen wie bei einer Soap Darstellerin, ne?
Irgendwie schon. Dann hab ich schon, und wir sind ja gerade erst am Anfang von Staffel 1, dann habe ich schon das Gefühl, Alter, wirklich?
Ja, es ist alles passiert. Also sie hat sich wieder etabliert und sich während dieser Erfahrung vermeintlich zum ersten Mal verliebt. Das ist allerdings einer riesigen Enttäuschung geendet und führte zu einem fürchterlichen Vertrauensbruch. Danach sucht sie ihre Rolle und aus ihrer Familiengeschichte wird sie plötzlich relevant für das gesamte Universum und opfert sich für dieses, ganz vulkanisch. Zumindest will sie sich opfern und will aus ihrer Zeit verschwinden. Und kommt dann in der neuen Zeit an. Und jetzt sind wir in der dritten Staffel. Und meine These ist, trotz all dieser Geschehnisse, ja, macht Michael Burnham ihre größte Entwicklung offscreen durch. Und zwar zwischen Folge 1 und Folge 2 dieser Staffel. Was sagt ihr dazu?
Finde ich ganz interessant, aber ich möchte jetzt nicht unhöflich. Möchtest du zuerst, Benjamin?
Ja, ich habe gerade überlegt, wie schlimm ich das finde, was du da jetzt zusammengefasst hast als ihr Lebenslauf und wollte sagen, ja, das klingt alles sehr abenteuerlich, aber es war auch alles sehr unterhaltsam.
Ja.
Und von daher würde ich sagen, wenn man jetzt Momente aus den Leben der anderen irgendwie zusammenfasst, dann haben wir die vielleicht nicht so bildgewaltig gesehen, deshalb ist uns das gar nicht so im Kopf, was die Captains Kirk, Picard, Sisko und Janeway da jeweils durchgemacht haben. Und das waren ja auch alles im Schnitt eigentlich, nicht in jeder Folge, aber mindestens in jeder zweiten Folge, auch irgendwelche Dinge, wo man sagen könnte, wow, so ein Ereignis, das reicht ja jetzt auch eigentlich mal für ein ganzes Leben.
Ja.
Da hat man doch im Normalfall richtig mit zu tun. Und ich meine, alleine Captain Kirks Zeit als Kirok, der arme Mann. Ich meine, da ist er da und der denkt, der wird der Anführer und heiratet seine Mira Manet und dann stirbt die und das ist alles Mist. Und dann ist der nächste Woche wieder der Captain, den wir kennen. Das ist ja keine leichte Sache. Aber ich glaube, im Outcome, vergleichbar mit dem, was die arme Michael Burnham alles so durchmachen musste. Mhm. Und von daher kann man auch sagen, steht diese Serie in einer 1A-Tradition dessen, was wir auch den anderen Hauptfiguren zugemutet haben. Es ist vielleicht nicht immer, und die Kritik, die höre ich da ja so ein bisschen raus, es ist vielleicht nicht immer so geschickt geschrieben und mit diesem Anspruch, das alles miteinander zu verbinden wollen, erwartet man ja auch, dass das am Ende vielleicht als ein bisschen Sinnhaftigkeit beinhaltet, die vielleicht nicht immer da war. Und von daher würde ich sagen, ja, mit diesem Rückblick da, wann kam der Rückblick? Der kam am Anfang der dritten Folge, genau. Ja. Und dann schließen wir an das Ende der zweiten Folge, genau.
Genau.
Ja, damit kann man erstmal vieles wegerklären oder kann zumindest so eine Tür öffnen, wo man sagt, okay, da ist offensichtlich all das passiert, was uns zumindest in Gedanken die Erklärung liefert für das, was wir dann in den kommenden Folgen sehen. Und ja, schade, dass man das nicht mehr gezeigt hat. Aber das ist so ein Gedanken, den hätte man auch bei allen anderen Serien vorher haben können, weil ich glaube, jedes dieser Dramen, und so ist es bei Discovery ja leider im Quadrat, wäre es wert, dafür eine eigene Folge, wenn nicht gar eine ganze Staffel auszugeben, wie es eigentlich so ist, wenn man versucht, aus so einem vulkanischen Haushalt kommt, irgendwie wieder unter normalen Leuten klarzukommen oder mit den Menschen von dem Planeten, von dem man eigentlich stammt.
Mhm.
Haben die alles nicht gemacht und von daher würde ich sagen, hast du damit recht.
Aber ich meinte das auch gar nicht so kritisch, wollte ich an der Stelle sagen. Also ich finde schon, dass man auch, egal welchen Charakter man so kurz zusammenfassen würde, beziehungsweise welche Charakterentwicklung man zusammenfassen würde, man würde wahrscheinlich auf ähnliche Sprünge kommen. Aber ich meine, deswegen sind es ja interessante Figuren, weil sie eben so viel durchgemacht haben. Ich finde einfach nur, dass diese Entwicklung, die da offscreen passiert, einfach so elementar ist, dass wir irgendwie ab der dritten Folge eine ganz andere Michael Burnham sehen als in den ersten beiden Staffeln. Und irgendwie finde ich das sogar nachvollziehbar, dass sie da so anders ist.
Hm. Ja, ich finde es auch, weil man uns in dem Moment, und du hast recht, Benjamin, was du sagst, es gibt so viele Dinge, die man natürlich gerne sehen würde und nicht nur bei Star Trek, sondern in ganz vielen anderen Serien, aber ich finde tatsächlich, dass das einer der geschickteren Moves gewesen ist, auch wenn ich nach wie vor neugierig bin und eigentlich auch damit gerechnet hätte, dass man uns noch ein bisschen mehr darüber erzählt, was in diesem vermeintlichen Jahr dann alles so passiert ist. Aber ich finde es tatsächlich auch glaubwürdig, und glaubwürdig für mich macht es vor allen Dingen auch das Zusammenspiel mit Book und quasi dieses Gefühl von, wir haben hier eine andere Welt entdeckt oder wie ich war, in einem anderen Zuhause quasi oder in einem anderen Umfeld, was mich geprägt hat. Und Book zeigt das so ein Stück weit, oder ihre Interaktion mit Book zeigt das so ein Stück weit für mich zumindest. Und das macht es für mich vor allem so ein Stück weit glaubwürdig, weil sie vielleicht auch ja so ein bisschen von dieser Coolness, wie soll man Book beschreiben? Also cool ist er ja auf jeden Fall. Also dieses über den Dingen schweben, das hat sie ja so ein bisschen von ihm schon mitgenommen, wo sie doch vorher vielleicht ein bisschen mehr hyperventiliert hat bei Dingen, die so passiert sind. Immer wenn es ruhig wird, dann gehe ich davon aus, dass ich recht habe und es...
Aber sowas von.
Ja, hast du. Offensichtlich wollten wir dir überhaupt nicht widersprechen, weil ich wollte auch vielleicht das noch thematisieren. Ne? Also inwiefern ist denn der Einfluss von Book? Also es ist immer total schwierig. Ne? Wir haben hier eine Serie, die den Anspruch hat, Diversität und auch Feminismus nach vorne zu treiben. Und jetzt sprechen wir darüber, dass eventuell ein Typ die größte Entwicklung ausgelöst hat bei Michael Burnham. Das finde ich jetzt wirklich eine schwierige Perspektive, nee, die wir da machen würden.
Nee, das würde ich aber auch nicht so sagen. Es ist, glaube ich, die Welt, die er ihr quasi, das klingt jetzt auch mehr macho, als es sein soll, die er ihr quasi gezeigt hat, einfach nur, weil es einfach eine komplett neue Welt ist. Also er war ja quasi so der Verbindungspunkt zu dieser neuen Zeit, in der sie sich bewegt. Und deswegen hat er vielleicht den Einfluss, aber auch einfach diese neue Zeit, in der sie sich bewegt und vor allen Dingen ihre neue Rolle, in der sie sich bewegt, weil sie ja... Weiß der Geier, was sie gemacht hat in diesem Jahr, aber vermutlich eher so die Dinge, die Book so getan hat. Und das hat wenig zu tun mit dem, was sie in ihrer Sternflottenkarriere bisher.
Ja, und vor allem war sie ja ziemlich direkt und hat gesagt, es mag sein, dass du jetzt hier mit mir nichts zu tun haben willst, aber ich schon. Ich brauche dich jetzt. Du bist jetzt derjenige, der mir hier zeigt, wie das alles funktioniert, damit ich die Dinge tun kann, die ich tun muss.
Genau.
Und also, ja. Das finde ich, war ein ganz super Move von ihr. Und da war sie ja jetzt nicht irgendwie die Treue, die sich da eben, um in diesen Klischees zu denken, die sich da dem irgendwie hingegeben hat. Nee, sie war die gesagt hat, hier, komm, hilf mir jetzt. Es ist mir egal, ob du das willst oder nicht. Du bist jetzt hier der vor mir steht mit diesem Schiff da in dieser Bucht und jetzt komm. Und offensichtlich fand sie ihn dann noch ein bisschen nett.
Ja, Gott sei Dank. Ich meine, sie hätte ja auch irgendwen anders treffen können, ne? Der dann vielleicht nicht so nett gewesen wäre. Ich überlege auch, wäre die Geschichte denn anders verlaufen, wenn sie in dieser Umgebung auf jemand ganz anders getroffen wäre? Wenn sie, keine Ahnung, auf Osyra getroffen wäre? Hätte sie sich dann der Emerald Chain angeschlossen?
Ja, come on. Nee, also ich glaube schon, dass sie schon gemerkt hat, dass er eine Person ist, die grob auf dem richtigen whatever that means Kurs ist auf ihrem kleinen Abenteuer, was sie gemeinsam bestritten haben. Und ich glaube, das konnte man auch schon so grob absehen. Also so shady er ja am Anfang gezeichnet wurde, ja, eigentlich wussten wir ja, dass er einer der Guten ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das auch hätte wissen können in diesem Moment.
Aber grob gesagt, haben die beiden sich doch Emerald Chain angeschlossen, dass
ich
das eigentlich falsch.
Ich habe die Rolle dieser Schmuggelboten, Kuriere, noch nie so hundertprozentig durchschaut. Also ich dachte, sie sind eher so nur Söldner, die quasi Ware von A nach B bringen und sich halt von der Emerald Chain bezahlen lassen. Ob das jetzt weniger verwerflich ist, das wäre zu diskutieren.
Ja, aber genau, sie, das war ja für die im Prinzip ja auch nur Mittel zum Zweck, wie wir gesehen haben. Also diese ganzen Sachen, die sie für richtig befunden haben, konnten sie ja offensichtlich auch nur machen, weil sie notgedrungen mehr oder weniger dann da für die gearbeitet haben.
Hm.
Ja, ob das jetzt sie natürlich vollständig rehabilitiert, dann für ein Unrechtsregime zu arbeiten, ist natürlich die andere Frage. Ne?
Es ist,
aber vielleicht gibt es wirklich keine andere Möglichkeit.
Ja, da, ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, das ist ja das, was uns auch so ein bisschen durch die Blume gesagt wurde. Jetzt, hier gelten alle andere Regeln. Also allein dadurch, dass, anderes schwieriges Thema, das ist keine Subraumkommunikation oder das ist offensichtlich ja hier und da doch. Das ist einfach keine, dass man keine Entfernung überwinden kann, ist es ja so ein geschlossener Raum, in dem du agieren musst und in dem du dich halt quasi dem System, was du vorfindest, auch ein Stück weit anpassen musst, um zu überleben. So, also ist es halt quasi der Kompromiss, den du in so einer Situation eingehst. So habe ich dieses Storytelling zumindest ein Stück weit verstanden.
Ja, ich würde auch sagen, es ist ja wie so eine Art Undercover-Mission im 32. Jahrhundert und da bringt sie erstmal alles, was sie kann, in Erfahrung, sorgt dafür, dass sie da gut über Wasser bleibt, aber das Ziel war ja schon, irgendwann die Föderation zu finden.
Ja.
Und dann auch irgendwie die Discovery und da musst du ja aber erstmal hinkommen, da kannst du da ja nicht an diesem schönen Schmelzwassersee sitzen bleiben und dich über Sonnenauf- und Untergänge freuen.
Was man auch hätte machen können, war wirklich schön.
Hätte man machen können, war wirklich, wirklich schön, ja, das stimmt.
Ja, aber da müssen wir jetzt mal kurz die Frage stellen, lieber Benjamin. Es gibt ja diese urbane Legende, würde ich schon fast nennen, dass du eigentlich einen Credit in Star Trek Discovery verdient hättest. Das war auch übrigens eine HörerInnenfrage, die von der lieben Enila, muss ich gerade mal kurz in die Liste gucken. Hättest du einen Credit in Star Trek Discovery verdient? Weil wir sehen ja in dieser zweiten Folge im Hintergrund eine blaue Jacke in Irland.
In Island?
In Island, genau, Entschuldigung.
Ach, das mit I und Land hinten halt.
Ja,
und im Norden da. Halt irgendwo.
Wir haben uns leider knapp verpasst. Und es war wirklich ärgerlich. Wir haben Ende Juni 2019, glaube ich, auf Island gedreht und die kam irgendwie eine oder zwei Wochen später. Und es war dann wirklich skurril, weil die haben damals auf ihren Instagram-Accounts haben die halt alles Mögliche gepostet und dachte ich, ja toll, da waren wir auch und da an diesem Vatnajökull, wo das entstanden ist, was man da mit Saru und Tilly sehen kann, da waren wir auch. Aber diese blaue Jacke, hat sich offensichtlich jemand von der MoMA-Wetter-Tour inspirieren lassen.
Aber du hast nicht deine Jacke nicht hängen lassen.
Nein.
Schade.
Ja, aber gut.
Sonst hättest du ja wirklich diesen Star Trek Discovery Credit noch gehabt. Aber ich würde mir gerne nochmal ein wichtiges Thema für mich ist immer diese vulkanische Philosophie im Vergleich zu dem, was dann in der dritten Staffel erzählt wird. In der vulkanischen Philosophie, in der Burnham aufgewachsen ist, wird ja immer dieses Spock-Credo gelehrt. Ne? So, das Wohl der Vielen ist wichtiger als das Wohl des Einzelnen oder der Einzelnen. Und so handelt Burnham ja eigentlich die ganze Zeit. Ich habe irgendwie das immer noch ein Problem damit, dass sie dann am Ende auf dem Captain's Chair sitzt und diese Entwicklung weiter nach vorne geht. Wie siehst du das, Benjamin?
Ja, da würde ich am Ende auch sagen, und ich habe schon jetzt im Vorfeld überlegt, ich finde oder ich sehe Discovery nicht so kritisch und ich habe überlegt, ob es daran liegt, dass ich all das, was da passiert ist, schon wusste und irgendwie mich über Wochen und Monate damit anfreunden konnte und dachte dann, am Ende denkt man, ja, jetzt wird sie halt, ja gut, wird sie halt Captain, ne? Das weiß ich ja jetzt auch schon, ist jetzt nicht mehr, also dann findet man es nicht mehr so schlimm vielleicht, aber ich habe tatsächlich mich bemüht, mehr oder weniger auch in normaler Geschwindigkeit und habe mir die ganze dritte Staffel, so als kleine freudvolle Vorbereitung, mit Zulauf auf diesen Podcast nochmal angeguckt.
Ach.
Oha.
Und nicht alle Folgen, das hätte nicht geklappt. Aber ich habe tatsächlich so bis 8:50 habe ich dann das Ende der 13. Folge geschafft und dachte, super. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, ich finde so am Stück guckt es sich gut weg. Und ich dachte bei der Gelegenheit, vielleicht ist der Maßstab, den wir anlegen, auch einfach ein komplett falscher. Und vielleicht darf man das gar nicht mit den Fernsehserien der Vergangenheit vergleichen oder auch gar nicht mit anderen sehr, sehr guten Fernsehserien, sondern vielleicht muss man es einfach so gucken, wie das, was die Macher immer beschwören. Es ist wie so ein großer Kinofilm. Mhm. Weil das dachte ich so beim Gucken irgendwann so nach der 4., 5. Folge, da gibt es dann leider auch Folgen, die bremsen dieses Kinofilmerlebnis so ein bisschen. Aber so in der Summe funktioniert es, finde ich, mit einer ähnlichen Dynamik wie zuletzt eben auch gerade die Star Trek Kinofilme, die ja auch mitunter frei sind von Logik, aber große Schau- und Unterhaltungswerte bieten. Und ich glaube, was man bei Discovery ganz stark tun muss, ist irgendwie gleich den Figuren sehr im Moment zu leben. Und wenn man das tut, dann sieht man am Ende diese Szene und denkt, ach, ist das toll, klar. Jetzt wird die da Captain. Ja, gut, Stamets hat irgendwas dagegen, das kriegen wir mit, aber alle anderen sind stolz und begeistert und jetzt ist die Serie da, wo sie eigentlich von Tag 1 hingehört hätte, wenn man jetzt weiß, was auch die Drehbuchautoren in der Lage sind zu schreiben, dann offensichtlich nicht. Die immer glaubwürdige Entwicklung von eben diesem ersten meuternden Offizier hin zum Captain, sondern jetzt ist das, hoffe ich, eine Ausgangssituation. Das nimmt jetzt schon viel vorweg, was es dann den Leuten leichter macht. Hätte ich sie am Ende der Staffel zum Captain gemacht? Nein. Weil für mich kommt das auch alles irgendwie überraschend, aber wenn man diese Staffel dann so am Stück nochmal guckt und auch so merkt, womit sich die Figuren mitunter so beschäftigen, dann merkt man auch, vielleicht ist das für die auch alles gar nicht so wichtig. Also ja, das ist jetzt so ein großer Posten und ja, wir laufen da auch rum und machen uns Gedanken irgendwie über den Spruch, den man da beim aufs Warp springen sagen würde, aber mal ganz ehrlich, kein ernsthafter Captain macht sich doch Gedanken darüber, was er sagt. Dem ist doch wichtig, dass das dann auch passiert und dass er das deutlich sagt. Das muss dann nicht besonders prosaisch, kreativ oder was auch immer sein. Und das fand ich sehr schön. Kleiner Spoiler auf 1701 Live, morgen das Jahr 1974. Es gibt ein wunderbares Interview mit Gene Roddenberry, das morgen da zur Sprache kommen wird, vom 7. November 1974. Und da erzählt er ganz toll, dass ihm das alles viel zu militaristisch ist und dass ihm das alles viel zu sehr fokussiert ist auf diese Kommandostruktur und was auch immer. Und dass er wirklich im Vorfeld der Serie viel Zeit damit verbracht hat, zu überlegen, kann ich das irgendwie umgehen? Und auch überlegt hat, gibt es irgendeinen Weg, eine andere Bezeichnung zu finden für den Menschen, der dieses Team anführt? Ist das vielleicht der Aufseher, der Supervisor? Ist das der Anführer oder irgendwas? Und das erzählt er wirklich sehr schön und sagt, da hat er lange überlegt und dann sagt er, ah nee, Mist, Captain ist schon noch das Griffigste. Naja, und dann wurde es halt Captain. Und da dachte ich, puh, vielleicht überbewerten wir das auch alles. Und wir haben anfangs viel über Clubhouse gesprochen. Vielleicht ist das am Ende auch nur so eine Clubhouse-Organisation. weil das liest man ja ganz oft mit einer normalen Befehlsstruktur. Und wir werden vielleicht noch dahin kommen, dass Tilly ja erster Offizier wurde. Und ich meine, in so einem Clubhaus ist das so, ne? Du kannst auch jetzt, oder in einem Kleingartenverein, da kannst du ja hingehen, auch als neues Mitglied, und dann hast du irgendwie ein halbes Jahr deinen Garten, und dann sind die froh, wenn du dich da in Vorstand wählen lässt.
Vor meinem inneren Auge sehe ich gerade viele unserer Hörerinnen und Hörer irgendwelche Klippen runterspringen, während du die Star Trek-Kommandostruktur mit einem Kleingartenverein vergleichst. Aber wir lassen das an dieser Stelle einfach mal so stehen, aber ich weiß, was du sagen willst, und ich glaube tatsächlich, dass das in der Serie, in der wir sind, und wahrscheinlich auch in den J.J. Track-Filmen tatsächlich alles gar nicht so fürchterlich wichtig ist, wie das vielleicht New Track darf ich nicht sagen, dann darf ich wahrscheinlich auch Old Track nicht sagen, ne? Also wie das damals gewesen ist. Also es war einfach, Das ist ja einfach, wenn du, ich will die Vergleiche auch gar nicht, weil ich finde die Vergleiche doof, ich will die Vergleiche gar nicht aufziehen, aber ich verstehe, was du sagen willst. Es ist halt was anderes eigentlich, als es damals bei Picard war, weil Picard war halt Picard, und selbst bei Cisco, da war, fand ich die Hierarchie, es ist heute ein SCRCA-Tag, schon so ein bisschen flacher, aber Cisco war immer noch Cisco so, und es war Janeway auch immer noch Janeway, und da waren die Hierarchien schon irgendwelche anderen, und da ist es erstaunlicherweise, und dass ich das sage, wundert mich jetzt selber, schon eher so eine Teamserie, die wir bei Discovery sehen, zumindest jetzt in der dritten Staffel, und du hast schon recht, da ist es irgendwie nicht so richtig wichtig, wer jetzt was ist, vor allen Dingen, weil unsere Hauptfigur ja immer irgendwas ist, also von Meuterin bis über Wissenschaftsoffizier oder nichts. Also, ne, also wir sind ja jetzt gewohnt, dass die Hauptfigur nicht der Captain oder die Captain ist.
Ja.
Aber ich finde es großartig, dass du diese Perspektive von Gene Roddenberry nochmal kurz mit reinbringst, weil der ist ja auch mit der Zeit zu einem Projektionsfeld für Star Trek-Fans geworden, auf das alles projiziert werden kann. Ne? Also wie oft ich irgendwo gelesen habe in irgendwelchen Reviews zu Discovery, ja, Gene Roddenberry würde sich im Grab umdrehen und das ist überhaupt nicht mehr seine Vision von Star Trek. Und das war auch oft im Rekurs darauf, dass es ja, dass Tilly als Number One ja überhaupt nicht mehr militärischen Strukturen irgendwie genügen würde. Mhm. Und da sagst du jetzt, ja, aber vielleicht hätte das sogar Gene Roddenberry gefallen. Hm? Wer weiß.
Ja, und um den Mann jetzt nochmal mit reinzubringen, diese ganze Diskussion, und das ist auch das Faszinierende, und am Ende, euch geht das ja ähnlich mit euren Podcast-Folgen und mir jetzt mit diesem Livestream. Es ist natürlich schön, wenn man aus den Dingen, die man irgendwie mag und die man weiß, immer wieder was Neues hervorbringen kann oder wenn man irgendeinen guten Grund findet, sich damit auseinanderzusetzen. Und so ähnlich ist das in diesem Jahr mit 55 Jahre Star Trek oder jetzt eben der dritten Staffel von Discovery. Und ich fand es da auch ganz spannend zu sehen, dass jetzt gerade die Zeit, die wir in diesem Livestream behandelt haben, also die späten 60er und Anfang der 70er Jahre, als kein neues Star Trek produziert wurde, aber vieles diskutiert wurde, dass es all diese Diskussionen um das, was es sein müsste, was es sein könnte, dass es die alle auch schon mal gab. Und dass Gene Roddenberry da auch gesagt hat, liebe Freunde, das ist ja hier kein Kunstprojekt. Das ist eine Sache, die wird gemacht, damit dieser Fernsehsender Werbezeiten verkaufen kann. Wir sind das schmückende Beiwerk zu den Werbeblöcken. Möglichst viele Menschen, im Idealfall irgendwas so zwischen 15 und 20 Millionen, so in den 60ern, Anfang der 70er, sollen das gucken, weil dann kann NBC irgendwie da pro Werbesekunde 40 oder 50.000 Dollar nehmen. Wenn das weniger ist, ist das schlecht. Und wenn das schlecht ist, wird die Serie nicht mehr produziert. So einfach ist das. Und da musste ein Programm her, was genau das geliefert hat. Viele Leute sollten das gucken. Und wir können uns ja jetzt auch in Unkenntnis dieser Zahlen, wie viele Menschen jetzt Discovery bei Netflix verfolgen, ja doch schon irgendwie denken, die werden das jetzt nicht nur aus Bockigkeit und als Prestigeding weiter produzieren, auch wenn wir alle sagen, das ist der größte Murks aller Zeiten. Es scheint irgendwie, also, ne, hypothetisch, es scheint Leute zu geben, die das gucken, die das mit Begeisterung gucken, sonst würde es keine vierte Staffel geben.
Ja, natürlich. Also auch was du so mitbekommst, also wenn ich dann irgendwie Twitter verfolge oder auch mal fernablese in den Bubbles, in denen man sich sonst so aufhält, es gibt durchaus eine Menge Leute, die auch jetzt von dieser dritten Staffel begeistert sind, und ich finde, das kann man auch, also das geht. Und auf der anderen Seite merkst du ja auch, dass die Macherinnen und Macher ein Stück weit auf das hören, was die Community dann auf der anderen Seite sagt. Ne? Also sonst hätten wir ja jetzt nicht auch eine neue Struktur dieser Serie. Ne? Also das ist ja schon spürbar am Anfang vor allen Dingen gewesen, dass sie jetzt einfach was anders gemacht haben und bis hin zu quasi wieder dem ein Thema, eine Folge, Konzept zurückgekommen sind, ne? Was ja die Community durchaus oder ein Teil der Community durchaus sich gewünscht hat. Aber ich glaube auch, dass ein größerer Teil von Menschen, die vielleicht nicht so laut sind wie die es doof finden, das gerne gucken.
Wir blicken ja durchaus auf jeden Fall froh. Ne? Um nochmal zu der Captains-Frage zurückzukommen, dass sie das jetzt gemacht haben. Weil das hing ja irgendwie seit der ersten Folge darüber, und man kann es ja vielleicht auch nicht mehr hören, oder ich konnte es nicht mehr hören. Du bist zu Höherem, zu Größerem bestimmt, und das zieht sich ja irgendwie so durch. Und zum Glück haben sie das, anders als dieses ganze Thema mit Philippa Georgiou, nicht auch noch mitgenommen in die nächste Staffel, sondern jetzt kann man sagen, Gott sei Dank, sie ist nun da der Captain, top. Und jetzt seht zu, wie ihr daraus was Gutes macht in der vierten Staffel. Und ich finde, das nehme ich so mit da am Ende, und in dieser Einigkeit, die es irgendwie mit Saru gibt, und sie hat dieses ganze Brandrätsel gelöst. Okay, ja, dann bitte.
Aber ich finde es ganz witzig, was du eben gesagt hast, so dieses, du darfst gleich, jetzt hast du schon 6-mal eingeatmet, Andi, du darfst
ja,
gleich...
Ich atme wahrscheinlich noch 10-mal weiter, das ist überhaupt kein Problem.
Nein, ich fand es ganz witzig, was du eben gesagt hast, Benjamin, zu diesem im Moment sein, also wie die Figuren im Moment sind, musst du im Moment sein, wenn du diese Serie guckst. Und ich glaube, das ist das auch so ein bisschen gewesen, was uns immer mal wieder getrennt hat, so ab Mitte der Staffel, Andi, glaube ich, so dieses, ne, also ich höre noch dein lautes lautes Augenrollen, als ich dir sagte, dass ich mit einem Tränchen im Auge aus der Doppelfolge aus der Georgiou-Doppelfolge zurückgekehrt bin, während du schon so eine Krawatte hattest, das, ne, so.
Und du übertreibst jetzt auch, also ich habe ja durchaus auch einen positiven Blick auf diese Staffel gehabt, eigentlich auf fast jede Folge.
Ja, klar, aber das Lustige ist, in unseren Besprechungen dreht sich das dann immer so ein Stück weit irgendwie, ne, also du wirst dann, habe ich das Gefühl, immer so zum Ende hin ein bisschen wohlwollender und bei mir entwickelt sich dann so dieser kritische Blick so nach dem Motto, okay, das war eigentlich ist das echt nicht in Ordnung, so, nee, das eigentlich geht das wirklich nicht so und ja, vielleicht haben sie sich da auch irgendwie getriggert und vielleicht war es doch ein bisschen zu viel Hollywood, so, aber das ist das, finde ich, was es ganz gut beschreibt, wenn du im Moment bleibst und in dem Moment als Michael Captain geworden ist, fand ich es auch irgendwie schön, weil es einfach schön inszeniert war, weißt du? Also es war groß, es war bombastisch inszeniert. Dann kam noch irgendwann der Star Trek Score hier, der was war es denn noch? Der Original Score, nee, zuerst der TNG Score und dann kam der Original der TOS Score. So, ne? Also es war ja auf dicke Hose so und ja, das kriegt mich halt in dem Moment. Das funktioniert. Die drehen an Schrauben, an denen man bei mir easy drehen kann, weil ich einfach seit 315 Jahren Star Trek gucke und dann funktioniert das so, ne? Und und wenn du dann länger drüber nachdenkst, dann musst du dir halt am Ende Fragen stellen. Ist halt die Frage, ob es schlimm ist.
Ja, das ist ja das, was Benjamin auch eben gesagt hatte. Ne? Vielleicht müssen wir auch mehr in den Moment hineindenken und die Folgen wirklich dann als Einzelfolgen genießen. Ich setze aber trotzdem nochmal an, weil ich dann eine Sache immer noch nicht ganz verstehe. Sie haben uns in dieser, also dann können wir auch irgendwann die Charakterentwicklung von Michael Burnham verlassen, aber sie haben uns irgendwann in dieser Staffel in kleineren Gesprächen gesagt, dass dieser vulkanische Spruch nicht mehr gilt. Und warum haben sie das gemacht? Also das hat sowohl Saru mit der Chefin von Nivar da gemacht, also mit der obersten Politikerin, Präsidentin, wie auch immer. Und auf einer anderen Seite hat es, glaube ich, Vance mal gesagt. Ne? Es gilt nicht mehr, dieses vulkanische Credo gilt nicht mehr. Haben sie explizit gesagt. Warum machen die das dann? Wenn sie dann im Endeffekt den Mechanismus doch wieder benutzen, dass diejenige, die am ehesten dieses vulkanische Credo lebt, dass die dann im Endeffekt die größten Meriten davon trägt. Warum? Das verstehe ich halt nicht.
Ja, vor allen Dingen, weil Vance ja dann auch am Schluss irgendwie sagt, sie hat die richtige Entscheidung getroffen. Ne? Also auch zum Beispiel, was Stamets angeht, ne? Und den Kick aus der Raumschleuse hinaus quasi. Ne? Das war die richtige Entscheidung. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man an der Stelle sagt, es war die richtige Entscheidung. Aber ich kann auch nachvollziehen, warum du damit Schwierigkeiten hast. Also es ist... Also ja, auch da kannst du, also da könntest du jetzt wieder argumentieren mit dem im Moment sein. Ne? Also wenn du dich in dem Moment in das hineinversetzt, was Michael quasi an Informationen zur Entscheidungsfindung als Grundlage hat, dann kann man vielleicht noch sagen, es ist eine Entscheidung, die man in dem Moment nachvollziehen kann, einfach ums Schiff zu sichern, um zu gucken, dass... Dass halt nichts noch Schlimmeres passiert in dieser Situation. Aber ja, klar, du hättest natürlich auch sagen können, okay, komm, Stamets, dann fliegen wir jetzt und holen deine Familie.
Na gut, okay, also ja. Ich sehe schon, es ist ein schwieriger Punkt offensichtlich.
Jetzt zumindest, aber das gibt es ja auch öfter in dieser Staffel und ich glaube, das sind dann so tatsächlich Leerstellen, die uns nicht weiter erklärt werden, wo man dann wohlwollend das entweder hinnimmt oder sich irgendwie überlegt, warum das jetzt so ist. Aber ich finde auch gerade bei Admiral Vance hat er manchmal so Momente, wo man nicht so richtig weiß, auf welchem Level ist er jetzt tatsächlich da involviert. Auch wie er sich dann mit Philippa auskennt und das alles kommentiert. Und das spricht für mich auch wieder so gegen diese Föderation, wie sie vielleicht unser Idealbild wäre, sondern ich glaube, es ist da alles ein großes Stück kleiner und ein großes Stück pragmatischer, als wir uns das vorstellen. Und ich glaube, aus diesem Pragmatismus heraus sagt man dann, okay, das ist jetzt so und so und eben, wir folgen jetzt dem Weg, der uns hier der richtige scheint, aber vielleicht nicht immer der logische wäre.
Und Pragmatismus, finde ich, ist, da haben wir, oder ich glaube, so habe ich auch in unserer letzten Folge argumentiert. Ich meine, Pragmatismus ist, glaube ich, auch das, was man der Entscheidung, dass Michael jetzt Captain wird, auch ein Stück weit zugrunde legen kann, weil willst du da halt sonst hinsetzen am Ende, ne? Tilly hat's so semi-gut über die Bahn gebracht, ihre ersten Kommandoeinsätze. Saru macht gerade eine Auszeit.
Ja, aber die hättest du ja nicht schreiben müssen. Also das.
Ja, klar, die hättest du natürlich nicht schreiben müssen, klar. Aber wenn du sie schreibst und wenn du das willst, dann ne, bleibt nicht viel anderes übrig. Du hast ja noch, glaube ich, damals argumentiert, und das hätte ich auch durchaus ganz spannend gefunden, dass man halt irgendwie in der Kommandostruktur die nächste Person hätte nehmen können oder eine der nächsten Personen hätte nehmen können. Aber gut, aus Serienschreiber.
Nilsson.
Aus Serienschreiber-Sicht kennen wir die dann am Ende zu wenig, ne?
Aber dann verlassen wir vielleicht mal Michael Burnham bzw. die Charakterentwicklung. Wir haben ja noch ein paar andere Themen. Mal gucken, wie viel wir überhaupt noch schaffen, bis wir alle sagen, das war jetzt genug. Ich würde mal in die Suche nach dem Ursprung des Burn gehen und deren Auflösung. Eine der ersten Erkenntnisse von Michael in der Zukunft ist ja, dass es dieses Ereignis gab, durch das jegliches Dilithium in den 4 Quadranten instabil geworden ist. Und auf gut Glück sammelt Burnham erstmal Informationen in ihrem ersten Jahr. Die findet sie dann relativ bald in Blackboxes von zerstörten Schiffen und daraus zieht sie 2 Erkenntnisse. Erstens, die Instabilität traf nicht überall gleichzeitig auf, gibt minimale Unterschiede. Und zweitens, man kann daraus einen Punkt triangulieren, von dem aus The Burn gestartet ist. Und das tut Adira dann und sie findet den Verubin-Nebel und darin einen Planeten vollständig aus Dilithium. Und einen Kelpianer, welcher noch als Kind im Bauch seiner Mutter auf dem Planeten havariert ist und deswegen nur mit dem Dilithium interagiert. Ich habe jetzt wieder.
Epigenetisch in Utero, genau.
Danke, das habe ich gesagt.
Mann.
Durch einen lauten Schrei beim Tod seiner Mutter hat er dann den Burn ausgelöst. Die Gefahr ist gebannt, als er vom Planeten entfernt wird. Die Frage ist jetzt: Natürlich ist das wieder so ein Ding der Projektionsfläche. Wie Star Trek-ig findest du diese Lösung, Benjamin?
Ach, Gott sei Dank, ich dachte, du fragst mich.
Die Lösung finde ich super. Also, dass das am Ende auf dieses inzwischen erwachsene Kind zurückgeht, was da, und das ist ja im Prinzip die Botschaft, es hilft nichts, wenn es dem einen oder der anderen gut geht, sondern das ist ja das Ideal, was uns dieses 23. und 24. Jahrhundert immer gezeigt hat, und es gilt offensichtlich auch noch im 32. Es ist zwar ein sehr hehres und vielleicht auch utopisches Ziel, aber super ist es schon, wenn es eigentlich allen gut geht. Und wenn es dann einem schlecht geht, dann zieht er im Zweifel alle mit runter, und das hat so Karl leider getan. Und das so herauszufinden und ich finde, das auch so zu inszenieren, also diesen Schmerz als Kind zu erleben, die Eltern zu verlieren, da gibt es, glaube ich, nichts Schlimmeres. Und von daher fand ich das, als ich es damals gesehen habe und jetzt dann wieder, also damals beim Synchronisieren, dachte ich, ach, das ist ja krass, das ist der Bogen dafür. Und man sieht da ja immer nur Fragmente, von daher kann man über die ganze Umsetzung und die ganze Hinführung und das, was alles zwischendurch noch passiert ist, bestimmt auch streiten, aber so, dass an sich am Ende da dieses todtraurige und einsame Wesen dahinter steckt, was eben durch seinen Schmerz und durch die Art und Weise wieder dieses Schiff havariert und er dann folglich zur Welt gekommen ist und aufgewachsen ist, das ausgelöst hat, das fand ich gut.
Und um da vielleicht noch ganz kurz anzusetzen, um die Frage zu beantworten, wie Star Trek-ig das ist. Ich finde da aus meiner Perspektive, das ist eine sehr Star Trek-ige Lösung, weil sie auch so hätte früher passieren können. Also ich finde, das ist also sowohl das Setting als auch dann die Geschichte der Auflösung ist sehr Star Trek-ig. Aber ich war ja auch enttäuscht, als es sich darauf hindeutete, wie die Auflösung läuft. Und das möchte ich den Schreiberinnen und Schreibern ein Stück weit anlasten, weil sie mir nämlich was anderes beigebracht haben an der Stelle. Sie haben mir in den ersten beiden Staffeln beigebracht, dass durch kleine Hinweise, die sie streuen, wir möglicherweise irgendwas Verrücktes herausfinden können, was dann an crazy Zusammenhängen entsteht. Ich will nicht sagen, dass die Auflösung der Geschichte jetzt nicht total crazy ist. Nein, ist sie eigentlich nicht. Sie ist eigentlich Star Trek-ig und damit auch so ein Stück weit Erwartbar ist auch falsch, aber sie ist jetzt nicht total verrückt. Ich finde, es ist eine schöne Geschichte, die ist auch schön inszeniert, das hat mir gut gefallen, aber sie ist jetzt keine verrückte Auflösung gewesen. Und deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht, als ich gemerkt habe, dass sie was anderes in dieser dritten Staffel tun, als sie es in den ersten beiden Staffeln gemacht haben, nämlich mit den Hinweisen, die sie hier und da gestreut haben oder die wir geglaubt haben zu sehen, was Großes aufbauen. Und das war es am Ende irgendwie nicht, oder zumindest haben sie es nicht so inszeniert, weil die Hinweise, die sie irgendwann mal gestreut haben oder die wir geglaubt haben zu sehen, hatten am Ende keine Bedeutung. Ist dir das irgendwie auch so gegangen? Also, dass quasi das Gucken von Staffel 1 und Staffel 2 dich so ein bisschen in eine falsche Richtung gebracht hat, wie Staffel 3 funktionieren könnte, weil sie so ein bisschen anders funktioniert am Ende?
Also ich glaube eher, also vielleicht spielt das da eine Rolle, dass ich es dann irgendwann wusste und mich mit dem Gedanken angefreundet habe, weil so die Größe des Brandes, das war jetzt auch so mein Gedanke nochmal beim Gucken dieser ganzen Staffel, das wird schon immer so ein bisschen kleiner, aber das wird schon relativ bald kleiner. Und ich glaube, so ähnlich habt ihr es ja auch schon mal besprochen, weil man denkt, meine Güte, da sind so fitte Leute und fähige Leute da versammelt, ja trotz allem. Und es braucht nun Michael Burnham, um herauszufinden, dass die Schiffe mit einem kleinen Versatz explodiert sind. Das ist ja jetzt nicht so eine große, also ja, ne, aber das hätte man ja in den 100 Jahren, die dazwischen lagen, auch schon mal herausfinden können. Mhm. Und dieser Mystizismus, mit dem dieser Brand ja dann auch irgendwie umgeben ist, dadurch, dass man nicht mehr richtig reisen kann und dass man nicht mehr richtig Kontakt hat, das geht am Ende gefühlt alles irgendwie zu schnell. Und ich dachte, also mir zu schnell, ich hätte es vielleicht auch gar nicht aufgelöst in dieser Staffel, was dieser Brand ist. Hinten raus ging es dann ja irgendwann nicht mehr anders, weil sie da sowieso schon in diesem Nebel waren. Aber eigentlich wäre es ja auch toll gewesen, das erstmal da so zu lassen und zu gucken, was daraus wird.
Ja, aber ich finde, sie haben ja so viel aufgebaut, ne, wo du sagst, sie haben es immer mehr wieder dann Stückchen für Stückchen kleiner gemacht. Ja, stimmt, aber so zwischendurch die Dinger, die sie irgendwie so fahren, die sie irgendwo reingerammt haben, die sie dann aber nicht irgendwo wieder rausgezogen haben, wie zum Beispiel diese Melodie, die ja irgendwann auftaucht, wo ich dachte, wow, das wird irgendwas total Großes, es ist ja crazy, und dann erklären sie es so kurz, aber es hat eigentlich keine wirkliche Bedeutung. Es versuppt so im Nichts, und da war ich tatsächlich so ein bisschen irritiert, weil ich gedacht habe, sie wollen was anderes machen, weißt du?
Ja, zumal sie ja auch diese Melodie, das dachte ich in dem Moment auch, da als das so episch auch nochmal mit diesen Bildern unterlegt wurde, um wirklich genau zu sagen, das ist von dem Saatgutschiff, und Mensch, Gray hat das auch gespielt, das ist ja verrückt, und dass das dann nicht auftauchte, ist
ist ein bisschen, also
schwach.
Genau, das ist so ein bisschen weiß nicht, ob es eine vertane Chance ist oder ob wir uns einfach damit abfinden sollten, dass sie einfach so ein bisschen anders erzählt haben am Ende, weil als ich das getan habe, habe ich so ein bisschen Frieden dann mit der Staffel und mit dem Ende geschlossen und finde das tatsächlich dann jetzt auch so retrospektiv, so mit dem Blick auf die Staffel, nachdem ich weiß, was sie getan haben im Vergleich zu den anderen Staffeln, somit das gelungenste Ende aus diesen drei Staffeln bisher.
Ja, also das würde ich auch sagen. Ich finde auch, es hat ja sowieso, also wenn die Serie jetzt da vorbei wäre, dann wäre man irgendwie auch zufrieden. Und das ist ein gutes Ende. Und diese ganze Dramatik, die es bisher in den Staffelfinalen immer gab, also ich fand es bei Staffel 2 ganz, ganz fürchterlich, da diesen 20 Minuten sinnlos alle schießen und man weiß, was macht ihr da denn eigentlich? Und dann kommt auch noch dieses klingonische Spaltschiff. Ah ja, Mensch, jetzt geht's, also das, nee, und da war mir, also all diese Momente auch und deshalb, Ich bin bei Discovery, und das ist ja auch irgendwie so ein Lernprozess als Zuschauer, weil du sagst, du hast gelernt, da was zu erwarten, was die aus Hinweisen zusammenstricken.
Ja.
Ich habe gelernt, auch mit weniger zufriedener zu sein bei Discovery und irgendwie im Moment zu leben. Und wenn man das tut, dann hat die Serie ja viele, viele schöne Momente. Aber wie gesagt, dieser Brand war so ein riesen, riesen Ding. Und dann würde mich da in der ersten Annahme schon stören, dass es jetzt eben Michael Burnham und die Discovery innerhalb von anderthalb Wochen schaffen, das zu lösen. Aber das ist dann halt leider auch diese Star Trek-Logik und bei dem im Zweifel war es ja die Enterprise oder die Voyager oder welches Schiff auch immer, um auch schon früher schwerwiegendste und größt denkbarste Probleme innerhalb von 45 Minuten auf den Punkt zu bringen.
Absolut.
Aber ja, was sie da mit diesen Hinweisen vorhatten, also da kann man ja nur denken, da muss es doch wieder irgendein und irgendwas gegeben haben, was sie davon abgehalten hat, das so umzusetzen, wie es vielleicht irgendwann mal geplant war. Was bei der Staffel allerdings ja auch irgendwie komisch ist, weil man hätte doch auch einfach diesen ganzen Saatgut und wir machen hier die schöne Musiknummer, das hätte man doch einfach wieder rausnehmen können.
Ja.
Und dann hätte doch Gray da trotzdem spielen können mit Adira und es hätte keinen gestört, man hätte gar nicht diese große Verbindung herstellen müssen. Und auf dem Saatgutschiff hätten sie einfach ein anderes Lied gesummt.
Ja.
Aber, ja. Also, und warum man das nicht gemacht hat, ja, weiß ich nicht.
Es wirkt da wieder so ein bisschen wie bei den ersten beiden Staffeln, als ob da es irgendwie doch wieder einen Wechsel im Writers Room gegeben hat, ne? Denn es gab ja tatsächlich in diesem Holoprogramm diesen kurzen Moment, wo der alternde Kelpianer ein Schlaflied singt, aber das war dann tatsächlich ein anderes Schlaflied.
Und das, genau, und da dachte ich auch, ging euch offensichtlich auch so, da dachte ich, jetzt kommt dieses Lied.
Ja.
Nein.
Ja.
Ganz was Neues.
Genau.
Mensch,
ja.
das ist eine ganze Platte, die es da gibt, mit schönen Schlafliedern.
Ja. Und da wäre irgendwie die Verbindung so leicht gewesen. Stattdessen haben sie irgendwie gesagt, ja, wenn man ein Notsignal der Sternflotte über einen Planeten schickt, dann klingt das danach wie eine Melodie.
Ja,
das ist dann irgendwie eine seltsame Erklärung.
Ja.
So.
Ja, es ist halt verpufft. Es ist halt irgendwie, das ist für mich halt so eine vertane Chance. So. Und irgendwie kann ich mich auch dem Gedanken nicht entziehen. Ihr wisst schon. Dass sie einfach irgendwie was anderes vorgehabt haben, ne? Wie du gerade schon gesagt hast, Benjamin, dass sie irgendwie was anderes vorgehabt haben und dann irgendwie gedacht haben, na, ja, vielleicht doch nicht, keine Zeit oder was auch immer, mach mal anders.
Ja.
Aber halten wir trotzdem das Positive nochmal fest. Am Ende steht diese Geschichte, dass es kein Bösewicht war, der hier irgendwas ausgelöst hat, dass es nicht Emerald Chain war, die gesagt haben, haha, wir destabilisieren jetzt alles und dann können wir in dieses Wachtvakuum springen, wie wir vielleicht gleich nochmal kurz über die Emerald Chain reden werden. Das ist alles nicht passiert, sondern es war am Ende ein Opfer quasi, eine arme kleine Entität, die da an diesem Planeten sitzt und überhaupt nicht, noch nicht mal weiß, was es ausgelöst hat. Und einfach nur in Traurigkeit da versinkt und im Prinzip gerettet werden muss. Und das finde ich dann eben doch eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte und eine sehr schöne Auflösung. Hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Ja, mir auch.
Ja, kann man schon festhalten, auf jeden Fall.
Schön. Dann wünschen wir uns doch ähnliche Geschichten gerne auch für Staffel 4. Aber dazu können wir später noch mal was erwähnen. Ich würde mal gerne...
Nee, bitte ganz, ganz was Neues für Staffel 4. Bitte, bei Discovery nichts Ähnliches. Ich hoffe, dass es was Neues
vom
gibt.
Stil. Und,
ja,
Stil der Geschichte.
Ja. Den Vorspann dürfen Sie so beibehalten und ansonsten...
Ja. Okay, gehen wir rüber zur Föderation und Admiral Vance. Ja, am Anfang der Staffel wird größer thematisiert, dass die Discovery Crew in der Zukunft relativ lost ist und, wie Kalber sagen würde, Verbindungen braucht. Ich hoffe, ich habe Kalber richtig zitiert hier. Die Lösung soll die Föderation bringen. Die gilt als verschollen. Zumindest wissen weder die Erde noch Trill, wo das Hauptquartier von Föderation und Sternflotte ist. Doch wenn Adira wieder auf die Erinnerung des vormaligen Talwirts Senna zurückgreifen kann, weiß sie, wo das Hauptquartier ist. Und dort lernen wir vor allen Dingen Admiral Vance, scheinbar Chef der Sternflotte, und seine Sicherheitschefin Willa kennen. Außerdem einen seltsamen Typen namens Kovic, der Ahnung vom Spiegeluniversum hat, dessen Identität aber weiter völlig unklar ist. Findet ihr, das Worldbuilding ist in Bezug auf die Föderation gelungen?
Ich lasse dir natürlich den Vortritt. Ne?
Nee, jetzt kannst du einmal du anfangen.
Also generell würde ich sagen, irgendwie das, was wir am Anfang so mitbekommen, ein Stück weit ja. Also ich finde, diesen Einstieg in dieses Gefühl von Föderation ist nicht mehr das, was sie war. Ne? Dann auch mit der Flagge, wo dann nur noch so ein paar vereinzelte Sternchen drauf sind. Ne? Und mit dem, wie heißt der Kerl, der da wartet darauf, dass er wieder Kontakt zur Föderation bekommt?
Aditya Sahil.
Dankeschön. Ich finde, was sie uns da zeigen, das so diese Vorstellung, in einer total veränderten Welt zu sein, wo es ganz andere Regeln gibt, wo die Werte der Föderation keine größere Rolle spielen, weil die Föderation selbst keine größere Rolle mehr spielt, weil ihre Stärke das Reisen gewesen ist, das aber nicht mehr möglich ist. So, das finde ich schon irgendwie eine ganz gut erzählte Geschichte. Und das, was wir dann hinterher sehen, dann im Sternenflotten-Hauptquartiers-Bubble-Gerät, also das, was wir sehen, finde ich gut. Ich mag die Figur Vance, auch wenn sie für mich so angelegt war am Anfang, und da sind wir wieder bei dem gleichen Problem, was ich eben schon mal angesprochen habe, wenn sie für mich so ein bisschen angelegt war, als wäre sie geheimnisvoll. Also ich habe bis vielleicht so Folge 8, 9 irgendwie gedacht, ja, vielleicht dreht er sich noch, vielleicht arbeitet er mit Emerald Chain zusammen, vielleicht ist er ja doch der Bad Guy, so, bis ich dann gecheckt habe, dass sie das gar nicht wollen in dieser Staffel. Ich finde, er ist ein wirklich gut erzählter Charakter, so unterm Strich. Aber das war's ja dann auch. Ich finde Kovic irgendwie ganz interessant, aber auch damit haben sie ja jetzt noch nichts gemacht. Vielleicht machen sie mit ihm noch was, ich hoffe sehr. Also ich finde ihn irgendwie ganz interessant, aber es ist auch zu wenig passiert, als dass ich jetzt sagen könnte so, wow, ja, das war für mich irgendwie das Highlight-Moment in dieser Welt. Aber daher hört die Welt ja dann auch wieder auf, ne? Also das war es ja dann auch, was wir aus dieser Star Trek-Welt oder aus dieser Sternflottenwelt zu sehen bekommen. Und das fand ich so ein bisschen schade. Und da haben wir ja, ich glaube, das hast du dann gesagt, Andi, in der wahrscheinlich auch letzten Folge, da vielleicht mal irgendwie so ein bisschen Bevölkerung oder Alltag oder Menschen überhaupt zu sehen, hätte der Dimension dessen, mit dem wir es hier zu tun haben, vielleicht ganz gut getan. Weil am Ende sehen wir drei Leute. Und das ist vielleicht ein bisschen schade. Das, was wir sehen, finde ich durchaus gelungen, und auch die Handlungen, also die, so wie sie agieren und wie sie sich darstellen, finde ich irgendwie nachvollziehbar in der Welt, in der sie sich da zurechtfinden müssen.
Ja, aber dafür sehen wir sich materialisierende Fußböden, während Leute drüber laufen.
Wenn es darum geht, was wir sehen, also was, ne, weil wenn es um diese Schauwerte geht in dieser dritten Staffel, dann kriegt sie von mir eine 1 plus mit Sternchen, weil, also ich finde einfach, so ziemlich alles sah sehr, sehr geil aus. Ja. Auch das, was
und der erste Flug ins Hauptquartier, ja, ne, mit den ganzen Schiffen, und wir sehen die Voyager und wir sehen die Eisenberg-Klasse, und das ist natürlich
schön. Frage, das ist, ja, das macht schon Spaß.
Ja, aber nee, es klingt ein bisschen zynisch, Benjamin.
Niemals. ironisch vielleicht, zynisch nicht. Ich war damit auch soweit zufrieden und dachte, ja, zeigt doch mehr von der Erde, dann waren sie ja am Ende da und es alle sitzen unter dem Baum und es gibt diese Wegfahrt und das ist es dann eigentlich auch. Und dann landen wir da in dem Hauptquartier, was genau diese, was ihr ja auch jetzt schon gesagt habt, optisch ist das toll mit der ganzen Musik und den Effekten und dieses ganze Erhabene, man weiß auch durch das Licht und es ist alles blau und es ist alles hell, hier wohnen offensichtlich die Guten in Potenz und das ist das Hauptquartier der Föderation, hier sitzt die Sternenflotte da in großer Einigkeit, aber ja, davon noch mehr zu sehen und noch mehr zu zeigen, das ist ja eine Forderung, die wir permanent an diese Serien stellen, sich für die Dinge einfach viel mehr Zeit zu lassen und auch dieses Hauptquartier zu zeigen oder auch diese da einmalig erwähnte Triage auf den Korridoren, das ist so irgendwie auch im Vorbeigehen, da werden die da behandelt dann irgendwie in Folge 5. Aber also dieses Hauptquartier an sich bleibt ja immer genau das, was wir da in der ersten Folge kennenlernen. Man hat da mehr ein Gefühl als einen tatsächlich faktischen Eindruck, wie das da alles funktioniert. Und man weiß auch gar nicht so genau, wenn man es jetzt daran festmachen will, an der gezeigten Größe, sind die da immer im selben Raum? Sind das unterschiedliche Räume? Ja, ja. Also wir sind natürlich produktionstechnisch immer im selben Raum. Aber wie harmoniert das irgendwie? Aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. Und da auch wieder, entschuldige, ich muss ihn nochmal mit reinbringen, einfach weil er mich in den vergangenen Tagen und Wochen sehr beschäftigt hat, hat Gene Roddenberry auch irgendwann mal gesagt, auf die Frage, warum man eigentlich nicht die Erde der Gegenwart der Zukunft besucht, warum die Enterprise, wenn es irgendwelche Erdbesuche gibt, dann in die Vergangenheit reist. Hm. Und er sagt, weil er sich auf dieses ganze schwierige Feld gar nicht einlassen will, da irgendwelche Diskussionen anzufangen, wie dann da die Gesellschaft organisiert ist, wie das Wirtschaftssystem funktioniert und was auch immer. Deshalb bleiben wir von der Erde lieber weg. Und da dachte ich, haben wir eigentlich jetzt für unsere Verhältnisse, nur sind auch viele Jahre vergangen, ja doch schon sehr, sehr viel von der Erde gesehen, kratzen uns aber auch bei allem, was wir von dieser Erde der Zukunft wissen, ja doch auch regelmäßig am Kopf, wie denn das wohl alles funktioniert. Und wie arbeiten Leute wirklich nur für den guten Zweck? Und wie läuft das eigentlich? Und ich glaube, das ist jetzt ja bei Discovery wieder so ähnlich. Man hätte da eine ganze Folge, natürlich. Und das ist ja dann auch wieder was, wo man, wenn man diese Staffelbetrachtungsweise anlegt und weniger die eines Kinofilms, auch doch den Autoren, ich weiß nicht, ob man den Vorwurf machen kann, weil ich glaube, die hätten im Zweifel ähnliche Gedanken wie wir, sind da aber auch beschnitten eben durch das, was es ist, kein Kunstprojekt, sondern ein Vehikel, um Geld zu verdienen. Ja. Aber jeder Autor, jeder von uns hätte sich doch natürlich nicht mal beim Abzählen einer Hand denken können, wenn wir jetzt da diese Crew haben, die diese vielen Jahre durch die Zeit gereist ist in die Zukunft, die machen doch mehr, als sich unter einen Baum setzen. Also, oder? Ich meine, man geht doch mal nach Hause und guckt, steht die Hütte noch? Lebt da vielleicht noch einer, der so heißt wie ich oder irgend sowas? Und schon haben wir eine ganze zusätzliche Folge oder sowas. Aber das ist offensichtlich in dieser Taktung gar nicht drin. Und das ist für mich ganz oft der Schluss bei Discovery. Das ist kein besonders streitbarer dann, sondern irgendwie die Einsicht in die Notwendigkeit. Die Serie ist offensichtlich das, was sie ist. Hätten die mehr Zeit und Geld gehabt, hätten sie uns mehr gezeigt. Hätten sie mehr gewusst von all dem, was sie da uns zeigen wollen, dann hätten sie uns das vielleicht erzählt. So wissen wir, okay, Admiral Vance und auch die Föderation sind hier da dieser Platzhalter. Das fußt ja immer noch sehr auf dem Bild, was wir von der Föderation haben. Und da reichen dann ja so diese kleinen 3-4 Triggerwörter, auch von Dr. Kalber, der sagt, es ist das Mantra sogar, die Föderation zu finden. Mhm. Und den Eindruck hatte man ja in bisherigen Serien eigentlich auch nicht so. Die waren ja auch mal froh, wenn sie weg waren. Was hat sich Captain Kirk gefreut auf diese 5-Jahres-Mission? Endlich raus hier aus dem Bums. Und da denkt man, Leute, ihr seid jetzt 3 Tage im 32. Jahrhundert. Und jetzt ist es schon das Mantra, die Föderation. Nee, also mal ehrlich, das ist ja ein Forschungsschiff. Das ist ja eigentlich, die sind trainiert dafür, weg zu sein, weit, weit weg, abgeschnitten von allem und trotzdem zu funktionieren. Und jetzt landen sie da und es ist plötzlich schon ganz am Anfang ein großes Problem. Ha, das ist schwierig.
Du hast recht, die Erde hätte man natürlich noch vielleicht ein bisschen mehr zeigen können. Auf der anderen Seite, wie erfolgsversprechend ist es tatsächlich, da bei irgendwem zu Hause vorbeizuschneiden nach 1000 Jahren. Da ist es schon schöner irgendwie, wenn man zumindest noch einen Baum findet, den man kennt. Ne? Aber was, ich finde
es ein bisschen schade. Also wenn ich 930 Jahre in die Zukunft reise, weißt du, wo ich zuerst hingehen würde, nachdem ich mir den Planeten angeguckt habe und den Rest?
Nach Eberswalde.
Und dann gucke ich natürlich, steht das Haus vielleicht noch?
Oder wie die Zukunft es nennen würde, Berlin.
Ja, dann ist alles Berlin. Das würde ich doch machen. Und ja, ich verstehe das mit dem Baum. Das Bild hat auch funktioniert. Es hat auch mich gereizt. Und ich glaube, es war die erste Folge, die so richtig dann mit der Star Trek-Fanfare endete. Und dann haben sie das aber auch irgendwann so oft gemacht. Ich dachte, Kinder, früher war das mal was Besonderes. Heute ist das irgendwie wie die Türklingel. Das ist mir zu viel. Aber gut, du wolltest was sagen.
Was ich sagen wollte, war, ich habe immer noch keinen richtigen Eindruck davon, wie groß die Föderation jetzt da an der Stelle ist. Also vielleicht auch vor dem Eintritt von Trill. Und da muss ich ja sagen, in der vielgescholtenen Serie Picard ist mir irgendwie das Worldbuilding ein bisschen besser in Erinnerung geblieben. Da haben wir mal diesen Planeten gesehen, wo diese romulanischen Flüchtlinge hingebracht worden sind. Wir haben so ein bisschen Eindruck bekommen, dass die Romulaner wirklich nur noch verteilt sind. Wir haben auch einen Eindruck davon bekommen, dass die Föderation eben so ein bisschen wankt und wie die Welt funktioniert, haben wir in Nepenthe gehört mit dem Schicksal dem Kind von den Rikers, ja. Von den Troy Rikers. die Serie wird so viel gescholten. Und da denke ich irgendwie, vom Worldbuilding her hat es da besser funktioniert als hier in der dritten Staffel Discovery.
Ja, also ja, was würdest du gerne wissen, wie viele Welten noch Mitglied sind und wie groß die Flotte ist und
ja, zum Beispiel, und was das Flaggschiff ist, zum Beispiel, würde ich jetzt gerade denken, das ist vielleicht die Voyager, wir wissen es aber nicht so richtig.
Gibt es doch diese schöne Besprechung auch mit Admiral Vance, wo sie da sagen, na, die haben das Problem mit der Sonne, da liefern wir mal Sonnenbrillen und so. Also offensichtlich ist es das ja auch. Also wenn das jetzt die größte und wichtigste Besprechung ist, man sieht keinen weiter zugeschaltet, da sieht man die Leute da alle in diesem Kreis stehen, das sind ja irgendwie so Pi mal Daumen, die stehen auch alle sehr gut und sehr visionär mit Abstand da.
Ja.
Und das sind wahrscheinlich so, also höchstens ja 20 oder so.
Mhm.
Und, ja, wenn und wahrscheinlich, ja. Ja, wenn überhaupt, vielleicht auch noch 15. Aber und da dachte ich, ja, also so groß scheint das alles nicht mehr zu sein. Und die Welten sind ja eh für sich. Und dann hast du dazwischen die Schiffe, die irgendwie mit Mühe unterwegs sind und die erreichen können. Aber
Was, also mich stört das gar nicht so sehr, dass wir vielleicht am Ende nicht mehr, also man hätte vielleicht ein paar Figuren oder vielleicht mal einen Raum mehr zeigen können, um so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich meine, ne, die wissen doch, wie das funktioniert, mit drei Räumen Gefühl dafür zu machen, wie es ist, auf einem Schiff unterwegs zu sein. Also dann hätten sie es wahrscheinlich auch irgendwie geschafft, vielleicht mit drei Räumen das Gefühl für eine Raumstation oder für was auch immer sie da irgendwie gerade bewohnen, herzustellen. Aber was ich mich gefragt habe, ist, wenn wir uns in dieser Welt bewegen, in der die Föderation offensichtlich lange nicht mehr das ist, was sie mal gewesen ist, und wenn andere Kräfte da gerade machtvoller sind, hätte man die Föderation nicht auch so ein bisschen mehr shady zeigen können? Also so ein bisschen mehr, weiß nicht, also wäre es nicht auch eine Chance gewesen, mal so ein bisschen das, worüber wir vielleicht spekuliert haben vor der dritten Staffel, so ein bisschen eine im besten Sinne pragmatischere Föderation zu zeigen, und dann kommt Burnham und zeigt mal kurz wieder, was eigentlich die wahren Werte sind oder die Discovery.
Das haben wir doch die ganze Zeit gesehen. Ja, aber die Föderation ist doch Star Trek immer schon.
Ja, stimmt. Nein, aber es hätte ja irgendwie, ich fand die Föderation, wie sie uns da gezeigt wurde, schon ziemlich shiny alles in allem, so wenn ich jetzt an die Dinge zurückdenke, die wir so gesehen haben. Sie verteidigen sich eigentlich die ganze Zeit gegen das Böse, und wie du eben schon gesagt hast, Benjamin, es ist sonst alles schön hell geputzt und sauber und blau.
Und überall da, wo du es brauchst, kannst du einen zweiten Boden einziehen.
Ja.
Das ist echt, das ist das Geilste an dieser Föderation.
Doppelter Boden ist
diesem Sternenflotten. Das, ja, genau. Nee, du hast recht, also das ist ja nicht nur inhaltlich aufgeladen mit dem, was wir alles von der Föderation kennen, sondern man könnte dieses ganze Hauptquartier, mal abgesehen vom futuristischen Design und den losgelösten Warp-Gondeln, sich ja auch irgendwie genauso gut im frühen 25. Jahrhundert vorstellen und würde sich daran jetzt auch nicht groß stören. Die legen auch immer noch großen Wert da auf ihre Uniform und dass das alles schick aussieht.
Ja.
Ja, und ja.
Also so ein bisschen mehr DS9, weißt du? So ein bisschen mehr. Wir sind vielleicht jetzt nicht mehr in einer Sternenflottenbubble-Zentrale, sondern, weiß ich nicht, irgendwo auf einer alten Raumstation oder hier in diesem alten Bergwerkstollen, ich übertreibe. Und wir haben halt nicht mehr die sauberen Uniformen, sondern wir sind gerade, weiß ich nicht, wir sind sowas wie der Untergrund oder wir sind sowas wie eine Organisation, die sich wieder im Aufbau befindet oder die ums Überleben kämpft oder was auch immer. Ne? Man hätte das ja auch, was auch immer. Egal.
Das gibt es ja. Also das ist ja im Prinzip doch genau das, was sie uns da am Beginn der Staffel auch mit eben dem schon genannten Aditya Sahir zeigen. Und das macht ja Discovery ganz, ganz oft. Die finde ich, formulieren jetzt eine Idee wirklich nicht aus bis zum Letzten und sagen dir eben jetzt nicht, wie viele Schiffe haben wir und welches Schiff ist das Flaggschiff, sondern die geben dir so ein Bild, aber das Bild hat eben auch noch ganz viele Leerstellen und die muss man dann füllen. Mhm. Und diese Idee, dass es offensichtlich ja Außenposten gibt, wo offensichtlich auch mal, als der Brand passierte, Schiffe explodiert sind, die da immer noch irgendwie im All hängen und dass auf diesen Außenposten vielleicht auch noch jemand lebt, das bekommen wir ja am Anfang sehr schön und sehr deutlich für all die Schrecklichkeit, die dem innewohnt, gezeigt. Hm.
Ja, es stimmt schon. Wir kriegen es ja auch dann später quasi nochmal erzählt von Osira, ne, die irgendwie erzählt, wir treiben mit irgendwelchen Außenposten schon länger Handel, genau. Von denen ihr überhaupt keine Ahnung habt, dass sie vielleicht noch existieren oder was sie überhaupt tun und so weiter. Ja, das stimmt schon. Aber ja, klar, das sind dann Punkte, die werden gesetzt und wir dürfen sie ausmalen. Ja.
Es ist total spannend. Wir kommen immer wieder bei der Kritik auf die Sachen, die Discovery uns nicht erzählt. Und Benjamin, du hattest das eben schon gesagt. Dabei können wir doch eigentlich mal ein bisschen in Ansätzen und im Moment leben und damit zufrieden sein, was sie uns erzählen, weil das ja durchaus unterhaltsam ist. Ne? Und wir kritisieren die ganze Zeit, was sie uns nicht erzählen. Das ist schon irgendwie, es ist schon irgendwie spannend.
Ja, total.
Aber du hast eine schöne Überleitung gesetzt, gerade Bastian, denn wir wollen ja auch noch mal kurz über Emerald Chain und Osira reden. Ne? Mhm. Schon bei den ersten Szenen im Hauptquartier wird uns ja dieses Problem geschildert. Emerald Chain, offenbar ein neues Orion-Syndikat, in dem jetzt auch die Andorianer mitmischen. Und die nutzen das Machtvakuum nach dem Zerfall der Föderation, um ein Handels-, aber auch ein Schutzgeldsystem aufzubauen. Das erinnert so ein bisschen an die Situation, die wir auch in PK hatten. Ne? Sobald ein Machtvakuum entsteht, bricht da irgendwer ein. Und dabei bricht die Emerald Chain oft die oberste Direktive. Und wir erkennen, warum diese so wichtig ist. Wenn sie gebrochen wird, entstehen irgendwelche toxischen Abhängigkeiten. Oberhaupt von Emerald Chain ist Osira, eine klassische Comic-Antagonistin ohne Schattierung. Beziehungsweise, oder, frage ich, während des Staffelfinales zeigt sich dann plötzlich, dass sie bereit wäre, Politik zu machen und sich für das Wohl von Lebewesen einzusetzen, allerdings nur innerhalb ihrer kapitalistischen und neoliberalen Grundhaltung und innerhalb ihrer Eitelkeiten, würde ich sagen. Als darauf dann nicht eingegangen wird, mutiert sie wieder zu Chaotica 2 und wird schließlich von Burnham erschossen. These. Hier wurde zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht, die sich in der Jonathan Frakes Episode There is a Tide, also der vorletzten Episode, gezeigt hätten. Einer von euch muss einsetzen.
Komm, jetzt bist du wieder dran.
Ich habe es ja gerade erst gesehen und ich gehe, glaube ich, wirklich dazu über, das zu sehen, wie ich diese Kinofilme gucke. Und wenn ich das dann vergleiche mit dem, was ich von den Sona weiß oder mit dem, was ich von Shinson weiß oder dem, was ich von Nero weiß oder von Khan oder auch hier, wie heißt da unser Captain aus Star Trek Beyond? Genau, so wichtig war das. Dann denke ich, Mensch, da ist jetzt vielleicht nicht alles perfekt gelungen, aber irgendwann muss die halt auch das erste Mal auftauchen. Und jeder, der das erste Mal irgendwo auftaucht, erzählt dann je nach Typ ja jetzt auch nicht seine ganze Lebensgeschichte oder verfällt dann in irgendwelche Arien. Sondern mir hat das gereicht, dass das dann da hinterher geliefert wurde. Ich würde da aber auch sagen, es ist halt so ähnlich wie mit dem Brand. Würde ich diese Serie verantworten und produzieren, dann hätte ich es, glaube ich, anders gemacht. Die haben sich jetzt dafür entschieden. Und das ist so ein bisschen schade, dass sie jetzt ja auch am Ende der Staffel stirbt, weil man sich ja hätte denken können, also es gab da ja Ansätze, wo man gemerkt hat, da ist durchaus Potenzial. Und dieses, ist sie wirklich die Anführerin der Smaragd-Kette, weil sie ja auch sagt, es gibt da ja auch so eine Art Rat oder Minister sogar. Hm. Also da gibt's ja mal dieses Worldbuilding so in Ansätzen, in Stichworten, wird da irgendwas hingeworfen und wir denken uns zumindest mal, das ist alles viel komplexer, als es scheint. Sie ist jetzt hier nicht nur das Brain, irgendwo gibt es auch noch ganz viele Pinkies, die wir leider nicht sehen. aber in dieser rasanten Logik, wie Discovery das erzählt, kann ich damit leben, dass die da trotzdem dieses ganze Verbalfeuerwerk aufführen muss und denkt, mein Gott, wer denn jetzt was? Macht den blöden Kanal zu und schießt die ab. Also egal wer. Hm. Aber ich würde da auch eher sagen, das war ja ein bisschen verschenkt, ja. Mhm. Aber auch da wieder, das Ziel für diese Staffel hat sie erfüllt. Unterhaltsam war sie auch. Und spannend wurde es in diesen Momenten, in dieser Auseinandersetzung mit Admiral Vance,
ja,
wo man gemerkt hat, da steckt so viel mehr drin, deshalb ist man, finde ich, auch fast so ein bisschen traurig, dass das dann hinten raus wieder auch doch alles irgendwie egal ist und ihr egal ist und uns egal sein kann und alles explodiert und man denkt so, ach Mann.
Aber wir sind uns fast alle einig, die das Alle, mit denen ich drüber gesprochen habe, sind sich eigentlich einig. Neben dem Thema, was wir jetzt gleich noch ansprechen werden, was ja auch dein Herzensthema wahrscheinlich ist, nämlich diese Familiendynamik mit Adira, Gray, Culver und Stamets. Neben diesen Szenen, die da aufgebaut worden sind, war diese Szene zwischen Osira und Admiral Vance wirklich ein absolutes Highlight dieser Staffel. Und wenn sie das doch können wir dann irgendwann erwarten, dass sie das auch mal durchziehen, dass sie das auch mal durchziehend schreiben, dass sie für uns vielleicht mal einen Antagonisten aufbauen, der wirklich mehr was zu sagen hat, dass sie uns einen neuen Gul Dukat aufbauen oder irgendwas in diese Richtung führen. Das war jetzt ein bisschen sehr, sehr rosige Zukunft geschaut. Aber hast du das Gefühl, dass das irgendwann mal kommt oder bleibt es so, dass sie sich nicht auf solche Tiefe einlassen?
Fragst du mich das?
Ja.
Also mir bleibt die Hoffnung, dass sie es tun. Aber diese Momente gab es ja jetzt in allen Staffeln. Und so richtig eine Konstanz hat sich daraus ja nicht entwickelt. Dass man sagen könnte, okay, man weiß jetzt bei bestimmten Leuten, die können das, die schreiben das. Es würde mich wirklich interessieren, das habt ihr ja, glaube ich, auch mal gemacht, habt diese ganzen Menschen, die da verantwortlich sind, aufgezählt, wer da was macht, wer dazu was beiträgt und wie dann das, was wir am Ende sehen, so zustande kommt.
Ja, voll.
Und warum die Sachen so entschieden werden, wie wir sie dann sehen. Und die machen das ja auch mit der Absicht und dem Ziel, dass das was Gutes sein soll. Und die finden es ja auch gut. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten und hat auch gesagt, ja, aber die müssen das ja auch alles loben. Sag ich, naja, die müssen das jetzt, weil sie da arbeiten, schon mal so grundsätzlich gut finden, wenn sie dazu im Umfeld gefragt werden. Aber sie müssten, glaube ich, jetzt nicht von sich aus Dinge pushen und loben und was auch immer. Aber das tun sie ja auch. Mhm. Und deshalb denk ich immer, was haben die noch für einen Blickwinkel, der mir irgendwie fehlt, wo ich das genauso denke, wie du oder wie ihr. Leute, da habt ihr einmal gezeigt, was da für ein Potenzial drinsteckt und dann habt ihr es aber danach auch leider gleich wieder ganz schnell vergessen. Wie konnte denn das passieren? Hm.
Ja, es ist, keine Ahnung, vielleicht, manchmal denke ich, es ist irgendwie vielleicht auch eine Art Culture Gap oder so. Vielleicht hat es was damit zu tun, wie in den USA Serien geschrieben werden oder Geschichten erzählt werden. Vielleicht ist es irgendwie, funktionieren wir nur so einen Tacken anders oder sowas. Keine Ahnung. An dem Punkt bin ich halt auch immer wieder, weil es ist ja so viel Potenzial, was uns geliefert wird. Es sind ja so viele kleine, tolle Momente. Es sind so viele gut erzählte Charaktere. Es sind so viele gute, angelegte Handlungsstränge, die dann aber nicht zu einer für uns offensichtlich allen hundertprozentigen Zufriedenheit zu einem Ganzen zusammengeführt werden, so wie wir uns das vorstellen. Dass das nicht immer funktionieren kann, ist klar, weil die machen eine Serie und ich finde, das ist richtig, dass du dahinter nochmal darauf hingewiesen hast. Und es geht darum, dass Leute das angucken, damit sie damit Geld verdienen können. Die machen eine Serie, die möglichst viele Leute gucken können und dann ist auch klar, dass nicht alle Leute, die diese Serie gucken, das auch alles ganz toll finden können, was da passiert. Aber ja, über diese Momente stolper ich halt auch immer wieder, wo du siehst, okay, da passiert ja was, da könnte noch ganz viel mehr passieren, aber sie brechen es dann irgendwie ab und das war ja dann irgendwie auch so ein bisschen das, was dem Picard passiert ist, aber das Fass will ich jetzt gar nicht irgendwie aufmachen. Ich habe immer noch sehr warme Gefühle für diese Serie, aber dass sie eine Geschichte wirklich vielversprechend an vielen Stellen vielversprechend anfangen und auch weiter erzählen, aber ja nicht so richtig rumbekommen. Und das haben sie, finde ich, in dieser dritten Staffel deutlich ordentlicher geschafft als in den beiden Staffeln davor, aber es sind trotzdem irgendwie so lose Fäden ausgeworfen worden und nicht wieder eingesammelt worden. Und diese Szene mit Vance ist halt einer dieser Fäden. Oder halt auch die Geschichte mit Osira und, na, wie heißt der Wissenschaftler noch gleich?
Genau. Aurelio.
Dankeschön.
Ja.
Die uns ja offensichtlich auch zeigen sollte, es gibt Leute im Machtbereich, im Wirkungsbereich von Emerald Chain, die Osira halt anders sehen und dass sie möglicherweise auch andere Seiten hat. Hinterher wurde wird es dann leider so ein bisschen, wird er so ein bisschen als naiv verblendet dargestellt, aber die Idee war ja eigentlich keine schlechte, zu zeigen hier, ne, es gibt Leute, die sehen das, was sie da tut, anders, und es gibt zum Beispiel auch ein großes Wissenschaftsteam, einen großen Wissenschaftszweig in dieser Gesellschaft, der offensichtlich wichtig ist.
Ja, und dementsprechend fokussiert sich dann wieder auf die Frage, die Benjamin eben gestellt hat, ne? Ja. Also was ist denn bei There is a Tide so gut gelaufen? Und wer hat das geschrieben? Ja. Und wie kriegen wir den dazu, dass der mehr schreibt? So, ne? Oder die dazu, dass sie mehr schreibt, genau. Ja. Aber vielleicht, bevor wir uns hier im Kreis drehen mit immer derselben Thematik, ne? Gehen wir mal zu diesem Herzensthema, ne? Wir haben eben schon über Aditya Sail gesprochen, selbsternannter Kommunikationsoffizier. Selbsternannt, er ist ja nie berufen, bis zum Ende, auf einem abgeschnittenen Außenposten, und der hatte eine Nachricht von einem Admiral der Sternflotte mit einer Einladung zur Erde erhalten. Und der Name des Admirals war Senna Tall. Und auf der Erde stellt sich aber heraus, dass Tall schon länger tot ist. Dafür lernen wir Adira, 16 Jahre alt, kennen. Day ist eine Art Notwirtin des Talsymbionten. Nach der Connection zwischen Adira und Tals vorherigen Host sieht Day weiter den letzten Host, Gray, aber niemand anders sieht den. Calber und vor allen Dingen Stamets, der sich immer mehr zur Vaterfigur für Adira entwickelt, akzeptieren das genauso schnell wie Adiras Selbstidentifikation als nicht-binär und deren gewünschtes Pronomen Day oder im Englischen They. Und im Holoprogramm der Kelpianer im Finale wird auch klar, dass Grays Gegenwart kein Hirngespinst ist. Frage: Lieber Benjamin, sehen wir hier die stärkste Storyline der Staffel?
Für mich sowieso. Also das war, glaube ich, ja bei euch, habe ich das erzählt, letztes Jahr, als ihr die, was war das, 100., 1000. Folge?
Genau, sowas, ja.
Grob, ja.
Also war was ähnlich Einschneidendes wie der Brand auf jeden Fall.
Ja.
Und zum Glück nicht ganz
aufgebaut und hat nach hinten raus ein bisschen nachgelassen.
Nein, es war wirklich eine ganz wunderbare Freude und vielleicht das Beste an dieser schrecklichen Pandemie, dass sich die Bearbeitung sowohl in Amerika als auch bei uns ja über dieses ganze Jahr erstreckt hat. Und das, was normalerweise halt irgendwie in wenigen Wochen passiert, plötzlich eine Aufgabe für Monate wurde. Und das war toll, weil wenn man irgendwas gerne mag, dann verbringt man damit ja gerne möglichst viel Zeit. Und das war in dem Fall so. Und wir haben die letzten Sachen für die dritte Staffel kurz vor Weihnachten noch geupdatet nur. Da war das meiste schon erledigt. Aber über diesen langen Zeitraum irgendwie von März oder April bis Dezember, das so begleiten zu können und zu sehen, was mit dieser Konstellation passiert, was mit den Dreien oder den Vieren passiert, und diese Szenen zu sehen, das wäre wirklich fantastisch, finde ich. Und vor allem nach allem, was wir wissen, was ja auch in Staffel 1 und 2 passiert ist. Ja. Meine Güte, das ist ja irre, euch ist eingefallen, jetzt kam leider Paul so ein bisschen zu kurz in diesem Jahr, würde ich sagen, aber euch ist eingefallen, dass es diese Figuren gibt, dass es diese Schauspieler gibt, dass die alle einen guten Job machen und dass man die ja auch mal einsetzen kann. Und das haben sie, finde ich, wirklich unglaublich intensiv gemacht. Und wenn man das in so Häppchen erlebt und dann ja das zum einen mitbekommt, wer da gecastet wird und welche Geschichte erzählt werden soll, und dann sieht, in welcher Weise das passiert und wie das mehr und mehr Form annimmt, oder auch ganz praktisch einfach, dass Dr. Calber diese verschiedenen Außeneinsätze hatte und nicht nur auf eine Außenmission ging, nein, sondern auch noch auf eine zweite. Meine
und
Güte.
Und dann auch ein Finale, Mann.
Und dann ist er da auch noch dabei und diese Momente, und es sind ja dann auch ganz oft, wenn wir an Star Trek und 55 Jahre Star Trek denken, dann sind es ja ganz oft Momente. Es gibt ja wirklich eher selten den Fall, dass man sagt, das ist die eine Folge oder der eine Film, sondern es sind Momente, wie der Moment, in dem eben Kirk McCoy festhalten muss und Edith Keeler überfahren wird. Das ist so ein Moment. Ja. Oder der Moment, wo Kirk und Spock da an der Scheibe im Maschinenraum sitzen. Das ist auch so ein Moment. Und diesen Moment zu erleben, wie am Ende, oder eben, also diese beiden Momente zu erleben, wie wir zum einen sagen, dass Day Wert legt auf diese Pronomen, oder auch der andere Moment am Schluss, als klar wird, dass es zumindest vorläufig diesen Abschied gibt von Grey. Mhm. Aber Culver sagt, wir werden dafür sorgen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Du bist da nicht allein, du bist genauso wenig allein wie Sakul jetzt und wir werden dafür sorgen, dass du zu sehen bist. Hm. Und das ist ja viel mehr eine Botschaft an die Gegenwart als jetzt natürlich auch an Grey, aber im Prinzip an alle anderen. Und was das mitunter ja auch schon in diesen Star Trek-Fankreisen ausgelöst hat, welche Verwunderung und welche Ignoranz mitunter auch, das fand ich wahnsinnig erstaunlich. Es gab viel Begeisterung, aber es gab auch Reaktionen, wo man denkt, wow, gucken wir hier wirklich alle seit 55 Jahren dieselbe Serie?
Ja, das ist los mit euch. Das ist tatsächlich echt verwundernswert. Ne? Also wenn man Star Trek Fan ist, dann frage ich mich auch, wie man dann an solchen Stellen ein Problem haben kann. Wobei ich mich frage, wo generell das Problem ist, aber das ist eine andere Sache. Weil es eigentlich immer schon in Star Trek darum ging, eine offenere Welt zu zeigen, als die wir gerade haben. Und das, ne, bei aller Kritik, die wir jetzt vor allen Dingen in Richtung Writers Room ja jetzt abgefeuert haben, da mal ein dickes Plus, ein dickes Lob für diesen Storystrang auch von meiner Seite.
Aber wir können ja das kritische Thema auch mal ansprechen. Also ich meine, wie bewertet ihr denn die Reaktion des Fandoms? Wie bewertet ihr die Geschehnisse, die in Memory Alpha passiert sind? Wie bewertet ihr aber auch die positiven Reaktionen, die ich ganz, ganz viel gesehen habe? Also was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit diesem Fandom?
Nee, das ist ja gut. Und das zeigt ja nur, dass offensichtlich Discovery auch ganz viel richtig macht. Und dass das und das könnte man ja auch sagen, es war jetzt nicht wahnsinnig subtil, sondern es war schon alles sehr, sehr, sehr deutlich, um was es da jetzt geht. Es war zwar kurz, aber es war auch sehr deutlich und offensichtlich ist es das, was uns ja weiterbringt und was wir brauchen. Und es geht ja auch nicht darum, dass man irgendwie sagt, hier, ihr seid jetzt die Besseren und ihr seid die anderen Star Trek-Fans, sondern das ist ja für jeden auch die Chance mit dem, was man da aufnimmt. Und ich glaube, das ist in dem Moment wirklich bei vielen mal passiert. Es lässt sich rückblickend so leicht sagen, das war doch alles gar nicht so ein Ding da in den 60er Jahren. Da ist da diese schwarze Frau auf der Brücke. Das kann ja heute in vielen Kreisen, glaube ich, auch gar niemand mehr so nachvollziehen, was das für eine Sensation war. Und jetzt haben wir aber so eine Situation, von der ich wirklich hoffe, dass sie in weiteren 55 Jahren spätestens genauso so normal ist, wie wir uns heute das angucken und damit absolut, absolut fein sind und das verwunderlich finden oder nicht nur verwunderlich, schrecklich, wie das früher war. Ja. Und jetzt zu sagen, ja mein Gott, da gibt es jetzt halt Leute, die wollen dies, das, jenes, die sollen mich doch alle in Ruhe lassen. Ja, nee, eben nicht. Und da finde ich das super, was da Discovery geleistet hat und auch klasse, in welcher Weise da auch mit den Leuten von Memory Alpha diskutiert wurde. Und das ist ja dann das, was stark macht, weil das waren die am Anfang sich ja irgendwie so ein bisschen dagegen, nicht nur ein bisschen, die sich dagegen gesperrt haben. Aber auch das zeigt ja die Stärke dieser Gemeinschaft, dass man dann zu den Leuten, die man ja eigentlich schätzt, dann auch in dem Moment sagt, wo die vielleicht mal was Blödes machen, du, da liegst du falsch. Aus den und den Gründen.
Ja, ja.
Absolut. Ja.
Ganz, ganz toll. Und ich finde aber auch, dass das Discovery das schon die ganze Zeit versucht und die Beziehung von Culber und Stamets, die in der ersten Staffel ja auch wirklich schön als Normalität eingeführt worden ist, ist ja heute schon im Fandom überhaupt kein Thema mehr, habe ich das Gefühl. Also ich kriege es zumindest nicht mehr mit. Und dieses Einführen der von normalen Dingen als Normalität, ich finde, das macht Discovery ganz, ganz großartig und da kann man wirklich nur loben, ich finde auch, wie das Fandom damit umgeht. Also da würde ich dir auch recht geben. Die Diskussionen sind ja wichtig und für uns auch immer wichtig. Ich habe immer das Gefühl, dass ich überhaupt mittlerweile das Pronomen they zumindest versuche, sinnvoll zu benutzen. Dazu hat mich Discovery gebracht. Und da überhaupt ein Bewusstsein für zu schaffen, das war auch für mich dann an der Stelle wichtig. Und das finde ich einfach toll. Ja.
Und was man vielleicht auch nochmal unterstreichen kann, ist, dass wir nach wie vor auch in Staffel 3 eine Serie sehen, in der wir in Überstrecken hinweg nur handelnde Frauen sehen in wichtigen Rollen, die was zu sagen haben, die was zur Handlung beitragen. Und wir haben eine nach wie vor Protagonistin und auch das ist ja nicht normal in dieser Zeit, wenn man sich so Serien sonst so anguckt. Und ich finde, das kann man auch nochmal unterstreichen als positiven Aspekt, der aus dem Writers Room, der von den Story-Machern kommt und der ja tatsächlich auch nach wie vor immer noch diskutiert wird, auch kontrovers im Fandom. Aber ich finde es richtig und wichtig, dass das nach wie vor so ist und auch jetzt in dieser Staffel ja nochmal vielleicht ein bisschen verstärkt gewesen ist.
Ja, und dass man eben das nicht nur so anreißt, sondern ich finde auch mit dieser Szene, in der sie die Pronomen auch verwenden, direkt ein Beispiel gibt, wie das funktioniert.
Ja, stimmt.
Und,
ja.
Und das ist, war ja wie Schulfernsehen. Und
aber nicht so. Ja, genau.
Ja.
Aber es war eben vor allen Dingen auch eine 10-Sekunden-Szene und wir haben da auch Lob von einer Hörerin bekommen, die sagte, ja, als Betroffene muss ich sagen, das war unfassbar gut gelöst. Ne? Jemand, der sich als nicht binär begreift, einfach darum, dass er darum bittet, hey, das ist übrigens mein Pronomen, kannst du mich so ansprechen? Und die andere Person sagt ja. Hm. Das ist wirklich auch aus betroffenen Sicht, wie wir aus dem HörerInnenkreis gehört haben, wirklich eine ziemlich perfekte Lösung.
Ja, es ist, ne, auf der einen Seite ist es halt so ein bisschen Schulfernsehen gewesen, auf der anderen Seite ist es halt auch so ein bisschen nebenher. Also es ist jetzt nicht so ein, also klar, dieser Handlungsstrang, der steht schon irgendwie im Mittelpunkt, aber es ist jetzt nicht so krass Kamera drauf. Und das finde ich war die Beziehung von Stamets und Kyber in der ersten Staffel halt auch nicht. Das ist halt so, Punkt. Und das war jetzt nicht so krass Kamera drauf, guck mal, wie die da auf einem Raumschiff leben oder was die alles für verrückte Menschen an Bord haben, sondern es ist Alltag. Und das war irgendwie auch Alltag. Und dadurch, dass es 10 Sekunden waren, finde ich, war das auch so angemessen nebenher, ohne dass ihr mich jetzt falsch versteht. Also wisst ihr, was ich meine? Es war halt nicht so auf dicke Hose. So.
Nee, und es war, Schulfernsehen war auch nicht despektierlich oder irgendwie gemeint, sondern dass man wirklich ein Gefühl dafür bekommt, wie ist das zum einen, aber auch wie geht man damit um? Und da sagt Data sehr klar und Stamets sagt sehr klar, okay. Und dann ist eigentlich schon die ganze Geschichte erzählt.
Ja.
Und dann kann man im wahren Leben natürlich darüber noch weiter sprechen und auch Fragen stellen und Antworten geben. Aber da für den Moment, und das ist ja was, wo ich dann schade finde, dass Star Trek sowas nicht schon, da sind sie jetzt in dieser speziellen Thematik weit vorne, in anderen eher nicht, dass es sowas nicht schon vor 20 oder 30 Jahren gab, sondern dass da gesagt wurde, ja, wer weiß denn, wer vielleicht nicht alles schwul ist auf der Enterprise? Die sagen das halt nicht. Die leben halt erleuchtet im 24. Jahrhundert. Da ist das natürlich kein Thema, aber wissen wir das von weiß ich wem, wer da rumläuft? Das kann ja alles sein. Und das waren ja Dinge und Argumentationen, die da geführt worden sind. Aber man muss ja sagen, die Serie spielt im 24. Jahrhundert, aber sie ist ja für das Publikum von heute gemacht.
Ja.
Und da hilft es, wenn man die Sachen genauso umsetzt, finde ich, wie das in dieser Szene und in diesem Handlungsstrang passiert ist.
Wie siehst du jetzt, ich erinnere mich daran, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du dir gewünscht für die dritte Staffel, dass Kyber so ein bisschen was mehr zu tun hat, natürlich auch damit du ein bisschen mehr teilhaben kannst und ein bisschen länger mit dieser glücklichen Fügung des Schicksals, der du beinwohnen darfst quasi, mit der beschäftigt bist. Wie siehst du jetzt so die Rolle von Kyber in der dritten Staffel? Also klar, er hat auf jeden Fall deutlich mehr zu tun, aber wer ist er eigentlich gerade auf diesem Schiff? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, mein Lieblingsmoment dieser Staffel, losgelöst von der Handlung, sondern so wirklich so der Kyber, der Kyber-Moment oder überhaupt der Moment, an dem das beides so zusammenkam, war tatsächlich der Logbucheintrag. Das war ganz wunderbar. Ich dachte immer, es ist so ein bisschen schade, dass Wilson nie sagen darf, previously on Star Trek Discovery. das fehlt uns noch beiden in der Vita, aber dass er da diesen Logbucheintrag machen kann, als ich das gesehen habe, dieses Wahnsinn. Weil es so oft passiert das ja nicht, dass Ärzte das machen und dass er das an der Stelle tut und wie er es tut, das fand ich ganz fantastisch, vor allem auch durch den für mich im Klang sehr ähnlichen Duktus zu dem, was ja jahrelang das Raumschiff Eberswalde begleitet hat, nämlich diese gleichnamige Hörspielserie. Und da dachte ich, das ist schon so ein bisschen kurios, dass die jetzt ein Stück weit zumindest in meinem eigenen Kopf Kanon wird, weil also ist die Figur der Hörspielserie hieß Robert Thomas und die klingt halt verrückterweise genauso wie Hugh Calver. Und dass die beiden da jetzt so diese Logbucheinträge machen, das fand ich schon gut. Und ansonsten finde ich nach wie vor, ist es ein Spagat. Und ich hatte das in der zweiten Staffel schon mal irgendwann gelesen, da hat Wilson in einem Interview gesagt, dass es ganz viele Momente geben wird zur zweiten Staffel, in der auch herauskommt, was Calver für ein schabernackiger Typ ist und welchen Witz der hat und sowas alles. Und das ist hier ja auch so. Und ich kriege das aber für mich nicht unbedingt immer unter einen Hut. Also es gibt so Situationen, da ist er unglaublich ernst. Hm. Und es gibt Momente, da ist er fast albern witzig. Hm. Und das ist ganz interessant. Und da wird bestimmt auch mehr geschrieben und gedreht worden sein, als das, was wir sehen. Aber diese Übergänge auch zwischen den Momenten, ganz am Anfang der Staffel gibt es ja diese Situation, wo er, und das war zum Beispiel sowas, wo ich dachte, das ist irgendwie, ich fand das gut inszeniert, dieser Moment in der zweiten Folge, wo man quasi aus der Perspektive von Stamets ja noch diese Koma-Situation wahrnimmt und die Kamera sich so ganz langsam von der Decke ihm annähert und er liegt da auf dem Biobett und die Krankenstation drumherum ist dunkel und man hört alles nur mit einem Echo und dann ist man irgendwann so dicht dran an seinem Kopf und sieht ihn so kopfüber und dann sieht man von links eine Hand ins Bild kommen und dann macht das Hypospray einmal Psss und dann wacht er auf und mit ihm die ganze Krankenstation, das Licht geht an und das ist das größte Gewirr und dann ist unser lieber Doktor noch sehr nett, sehr zärtlich und sehr fürsorglich und dann sagt er, wie geht's dir hier? Ja, ich musste dich wecken, wir brauchen das Biobett.
Ja.
Und ja, also ich weiß, dass das natürlich mit bewusst und bedacht so inszeniert ist und so, aber auch diese ganze folgende Szene, wo man denkt, und ihr erinnert euch, Ende der zweiten Staffel, man wusste auch nicht so richtig, wie schlimm steht es jetzt um Stamets?
Ja.
Wie sehr am Ende ist er? Es war ja alles sehr, sehr, sehr dramatisch.
Ja.
Jetzt zu Beginn der dritten Staffel erfahren wir, ist alles super. Er muss nur einmal hier buchstabieren, ich bin 900 Jahre durch die Zeit gereist und alles, was ich bekommen habe, ist dieses lausige T-Shirt. Und das war... Na, wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja.
Also da versuche ich so für mich, also auch tatsächlich dann in der Umsetzung irgendwie zusammenzubringen, okay, in welcher Tonalität bringt er diesen Bruch von dem Ernsten und Fürsorglichen und Ehrlichen? Und auch da gibt es in dieser Szene, als er da in dieser Regenerationsbox liegt, gibt es ja diesen Moment, wo die sich beide so ein bisschen anflaumen und der dann aber für so eine kurze Situation darin verfällt zu sagen, schön, dass du noch lebst.
Hm.
Weil Stamets sagt, schön, dass du wieder da bist, schön, dass du noch lebst. Aber das waren manchmal so Momente, wo ich auch dachte, auf dem Saatgutschiff, da war mir auf der Kiet, da war mir nicht immer so richtig klar, wie ist jetzt so das Verhältnis von Nahen und Calver?
Hm.
Weil da hat er manchmal auch so, ich war, warum reagiert er jetzt so? Aber ja, und da dachte ich für mich dann immer, okay, da ist offensichtlich auch irgendwas gekürzt worden. Hm? Und jetzt sind diese Versatzstücke da geblieben und
ja.
Muss man das irgendwie für einen selbst, aber natürlich vor allem für die Figur stimmig darüber bringen. Aber gerade zum Ende der Staffel hin, also alles was er da tut, auch diese ganze Mission, dann als ich ihn zum ersten Mal als Bajoraner gesehen habe und diese ganze Hologrammgeschichte, ich weiß nicht, warum er da jetzt als Bajoraner auftauchen muss, aber es ist auch super, 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 super. Und wie er dann auch mit dem alten Kelpiana spricht und
Und das ist im Deutschen, finde ich, hat das nochmal einen besonderen Reiz, weil dieser alte Kalbianer wird gesprochen von Friedrich Georg Beckhaus. Mhm. Und Friedrich Georg Beckhaus ist uns allen vielleicht im Kopf als, ich glaube, Astrogator des schnellen Raumkreuzers Orion und als letztes noch lebendes Mitglied der Orion-Besetzung.
Ach krass.
Aber vor allem ist er uns im Ohr als die deutsche Stimme von Garak.
Ah.
Und es hat natürlich so einen ganz besonderen Nerd-Wert. Wenn man jetzt die Augen zumacht, dann redet zumindest in einigen Ohren an der Stelle Garak mit Dr. Kolber. Und es ist zumindest eine Frage, eine Antwort. Und all diese Momente, die sie da haben, auch mit Saru, auch die Entscheidung da zu bleiben, auch diese ganze Auseinandersetzung mit Paul, zum einen über die Familienplanung oder was heißt Auseinandersetzung, dass dieses Besprechens der Situation oder auch der Moment, wo ich froh war, dass dieses ganze Ereignis aus der ersten und zweiten Staffel, dass er ja zwischenzeitlich tot war, dass ihn das immer noch bewegt. Mhm. Und dieser Moment, als er sagt, ich war schon mal verloren, und das sagt er ja auch in diesem Logbucheintrag sinngemäß und auch um Kayla zu helfen, ich weiß, wie das ist, und ich weiß, man kann das überwinden.
Hm.
Das fand ich fantastisch.
Ja, vor allen Dingen, dass sie das nicht weggeworfen haben. Und das macht die Figur, finde ich, auch so glaubwürdig in ihrem Therapiebedürfnis irgendwie. Ne? Also Kalber rennt ja doch viel durch die Gegend in dieser Staffel und redet mit Menschen, um ihnen weiterzuhelfen mit den Problemen, die sie gerade irgendwie haben, oder ist halt einfach sehr einfühlsam so. Und das finde ich irgendwie eine ganz schöne, war ja vorher auch ein Stück weit, aber das finde ich irgendwie eine ganz schöne Entwicklung daraus, dass er selber lost gewesen ist und sich erst wiederfinden musste, dass er jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen der Kanzlerersatz wird irgendwie auf der Discovery. Ich mochte das auf jeden Fall auch echt ganz gern, und es war vor allen Dingen nachvollziehbar geschrieben. Ne? Also das mit der Comedy, das kann ich nachvollziehen, dass du da vielleicht Schwierigkeiten hattest, da den Ton zu treffen, aber die Momente, in denen er ernsthaft durch die Missionen sich bewegt, die haben mir auch echt gut gefallen.
Aber hier wäre vielleicht nochmal die Gelegenheit, noch eine kurze HörerInnen-Frage reinzubringen. Da hatten wir nämlich eine Frage von Enila an dich. Was würdest du sagen, welche Macken hat deiner Meinung nach der wirklich perfekte Kalber? Weil Lila hält Kalber ja den Traum für jedes Geschlecht.
Welche Macken?
Hat er irgendwelche Kanten?
Lässt er die Socken vom Bett liegen?
Welche Macken? Hugh Kalber. Ich glaube, der ist schon auch gerne einer, der es erstmal auch vielen Leuten, also was heißt, der ist, glaube ich, Diplomat.
Hm.
Der macht es den Leuten auch leicht, ihn zu mögen. Und ich meine, das ist ja da die zentrale Aufgabe, da auch auf der Krankenstation. Und ich fand verrückt, wie er dann aber auch doch bei Philippa, wie er da pariert. Und wie er da auch mal wirklich ganz anders agiert, als wir das wiederum, und das ist ja das, was dann Spaß macht, ne? Also zum einen, ja, dieses manchmal Witzige, wo ich gar nicht die, also wo ich mich eher frage, wo kommt das her, weil ich nehme den so grundsätzlich gar nicht als so, also der macht mir ganz oft nicht so einen Eindruck wie einer, der ständig alles so witzig pointiert kommentiert, sondern der ist eigentlich ja, wie wir auch in diesem Logbucheintrag sehen, glaube ich schon, der ist einer, der ist sehr bei sich, der ist sehr nachdenklich, und der weiß aber auch sehr genau, natürlich auch durch das, was ihm widerfahren ist, wo er steht und wer er ist, und deshalb kann er da auch mit Philippa so gut umgehen. Aber welche Macken er jetzt hat? Nee. Ich glaube, der ist einfach auch, und das kann ja wahrscheinlich jeder nachvollziehen, der irgend so eine Art von Grenzerfahrung gemacht hat, wie das Dr. Kalber getan hat. Man kehrt daraus, glaube ich, mit einer neuen Demut, und vielleicht ist das andere die neue Leichtigkeit und daher der Witz, irgendwie zurück, und hat dann durch so ein Ereignis, glaube ich, auch gar nicht so die Gelegenheit, irgendwie großartig Macken zu kultivieren, weil man ist dann wirklich sehr bei den Dingen, die wichtig sind, und weiß dann vor allem auch, welche das sind.
Mhm.
Sehr schön. Dann hast du noch ein abschließendes Wort für Dr. Kalber oder als Dr. Kalber zu diesem Thema, bevor wir dann noch ganz kurz ein anderes anreißen?
Nee, ich freue mich wahnsinnig auf Staffel 4 und hoffe, dass sie nicht vergessen, dass sie Herrn Cruise da verpflichtet haben und auch gesehen haben, was für ein toller Arzt der in dieser Staffel war. Und ich finde auch die ganze Dynamik mit Michael ist ja auch was bisher nie so richtig zum Tragen kam, aber auch diese Szene zwischen den beiden, wo die sich unterhalten bei ihr im Quartier. Und das ist das, was ich zweimal schade fand, ne? Dass er sagt hier, sie sollten gehen. Sie sollten mit Adira gehen oder auch auf der Kiet. Sie sollten hier mit unserem Wissenschaftler sprechen. Hey, Mensch, Hugh, bitte, jetzt komm. Versuch's doch wenigstens mal. Und wenn das in Staffel 4 vielleicht noch passiert, dass er das Sie sollten nicht mehr sagt, sondern hier sagt, komm, ich mach's. Das fände ich gut. Aber ich glaube, sie sind da auf einem sehr guten Weg.
Ja, und ich denke ja auch, Kalber ist auch Publikumsliebling. Das heißt, sie werden da auch allein aus ihren Interessen heraus, nämlich Geld verdienen, um Quote zu bekommen, um Geld zu verdienen, werden sie dann tendenziell auch Kalber mehr Story geben, würde ich jetzt einfach mal tippen. Und es wäre doch ein ganz schöner Dreh eigentlich, wenn wir jetzt sagen würden, okay, Michael ist jetzt Captain, die darf auf keine Außenmission mehr.
Genau. Macht jetzt alles Kalber.
vielleicht machen wir mal einfach, keine Ahnung, anderthalb Minuten Reaktion von jedem von euch auf das nächste Thema, auf dieses kleine Thema, was wir noch anreißen, damit wir auch irgendwann mal zum Ende kommen. Philippa, Georgiou und das Spiegeluniversum. Wir müssen es ja vielleicht nicht groß thematisieren, weil wir werden es ja noch ganz groß thematisieren, wenn wir Sektion 31 besprechen. Am Ende der zweiten Staffel hatte Imperatorin Georgiou aus dem Spiegeluniversum noch Control zerstört, weswegen die Discovery vielleicht gar nicht in die Zukunft hätte reisen müssen. Wie auch immer, sie reist und Georgiou mit ihr. Und während alle versuchen, in der neuen Welt zurechtzukommen, bringt Georgiou Unruhe ins Schiff, ist ungeduldig, zynisch, unkonventionell. Und dann wird sie krank, bekommt immer wieder Aussetzer und hat Flashbacks an eine Begegnung mit einer gewissen Zahn oder mit einem gewissen Zahn. Und es wird klar, Georgiou stirbt. Laut Kovic, der irgendwie Kenntnis davon hat, warum auch immer, weil sich das Prime-Universum und das Spiegeluniversum zu weit voneinander entfernt haben. Falsches Universum und falsche Zeit, gleich baldiger Tod. Über Zora findet die Crew dann den Guardian of Forever, der Georgiou zur Probe in ihre Zeit als Imperatorin zurückschickt. Dort merkt sie, dass sie sich verändert hat und die Skrupellosigkeit einer Imperatorin des Spiegeluniversums nicht mehr hat. Deswegen kehrt sie zurück und Karl, der Guardian, erkennt, dass sie die Probe bestanden hat. Und deswegen schickt er sie wieder in die Zeit zurück. Wohin, bleibt allerdings abzuwarten. Meine These, die habe ich auch während der Folgenbesprechung schon gesagt, so richtig Sinn ergab die Figur Philippa Georgiou in der dritten Staffel für mich nicht mehr. Was sagt ihr dazu?
Ich habe mal eingeatmet.
Ja.
Mach mal.
Ich habe das schon während wir in der Staffel unterwegs gewesen sind, glaube ich, schon so einen Hauch anders gesehen. Also ich finde ja tatsächlich, dass sie vor allen Dingen bis zu der Georgiou Spiegeluniversums Doppelfolge für mich ein schönes, chaotisches Moment immer wieder gewesen ist und in der einen oder anderen Szene ja auch die Auflösung für selbige. Und ich mag die Figur tatsächlich nach wie vor sehr gerne und ich weiß, dass du irgendwann gesagt hast, dass du sie in Staffel 3 auf jeden Fall deutlich lieber magst als in den vorherigen Staffeln. Ich finde, in den Staffeln, in dieser Staffel hat sie auf jeden Fall deutlich mehr Sinn bekommen, als sie die noch in der zweiten, den noch in der zweiten Staffel hatte. Über die Doppelfolge ins Spiegeluniversum, den Ausflug ins Spiegeluniversum, kann man sicherlich streiten. Und als du irgendwann am Anfang gesagt hast, Benjamin, als du die Staffel nochmal durchgeschaut hast, war das so ein bisschen wie ein Film mit dem einen oder anderen Bremspunkt, oder du hast es anders formuliert, hatte ich direkt im Kopf, diese Doppelfolge ist vielleicht der Bremspunkt gewesen, weil sie am Ende nicht so wirklich was zu tun hat mit dem Rest der Story. Und das finde ich tatsächlich auch so ein bisschen seltsam, weil ich noch nicht so ganz verstanden habe, warum sie die Zeit da investiert haben, weil offensichtlich haben sie ja keine, weil wir haben jetzt so oft darüber gesprochen, was sie alles hätten erzählen können, was wir uns hätten vorstellen können, was sie uns erzählen können, und haben immer gesagt, aber sie haben ja keine Zeit, weil sie ja auch nur so wenig Folgen machen pro Staffel im Gegensatz zu den alten Star Trek Serien. Habe ich nicht so ganz verstanden, warum sie diese da platziert haben. Ich habe diese Doppelfolge aber jetzt letztlich nochmal geschaut und finde sie, und ich weiß, du bist da, Andi, nicht so ganz mit mir auf einer Meinung, finde sie eigentlich gar nicht so schlecht. Für sich genommen finde ich, dass die Entwicklung von ihr da schon irgendwie einigermaßen nachvollziehbar gezeigt wird. Und vor allen Dingen mit dem Rausgehen, das hast du gerade ja nochmal angesprochen, von Karl, der irgendwie am Ende sagt, so ja, du bist nicht perfekt gewesen, du bist halt eine Imperatorin in dieser Rolle, hast du viele schreckliche Dinge getan und bist da irgendwie jetzt auch durchnavigiert, wie es halt irgendwie möglich war in dieser Rolle, aber man hat gesehen, dass du dich bemüht hast, fand ich das schon irgendwie okay aufgelöst, aber vor allen Dingen fand ich halt die Beziehung zwischen ihr und Spiegel-Michael und zwischen ihr und Nicht-Spiegel-Michael ziemlich stark gezeigt, zumindest in dieser Doppelfolge. Das wird vorher ja nicht, also es wird vorbereitet, aber vielleicht nicht so total intensiv. Das Einzige, was mich nach wie vor ein bisschen ratlos zurücklässt, ist dann die sich anschließenden Begräbnisszenen um sie und das große Mitleid. Aber vielleicht ist das auch etwas, was wir einfach nicht gesehen haben. Vielleicht hat sie sich doch mehr in diese Crew integriert oder man wollte uns das zeigen, dass sie sich vielleicht auch mehr gewandelt hat, als dass wir es hätten sehen können. Aber das wiederum habe ich nicht so ganz gekauft. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand die Figur Georgiou in dieser Staffel mehr bereichernd als störend und find sie gut geschrieben und finde es schade, dass sie jetzt erstmal raus ist.
Ja, aber da kommt ja die Serie dann.
Ist sie wieder da?
ist sie wieder da? Ich fand diese Trauerfeier auch wahnsinnig befremdlich und dann da sagen zu müssen, auf Philippa Georgiou, dachte ich, wow, wo kommt denn das jetzt her? Und das meinte er in dem Moment ja auch nicht irgendwie ironisch oder zynisch, sondern ganz ehrlich. Und das, wow, wo kommt denn das jetzt her? Ne? Also das ist, ja, und das ist so ein Punkt, wo ich, wenn irgendwann mal die Gelegenheit dafür ist, gerne irgendjemanden, der daran so aktiv beteiligt ist, gerne fragen, wie, also auch so als Schauspieler, woher, also wo kommt denn das jetzt her? Dass man, also das fand ich so seltsam und habe dann ja auch im Verlauf gemerkt, nee, das ist richtig ernst gemeint. Da steht jetzt diese Crew und trauert um Philippa und beschreibt uns aber eine Figur, die wir so, finde ich, nie in der Serie erlebt haben. Und es gab so Momente, da war sie dieses Chaos-Element, super, auch hier in Fern der Heimat, auch wenn ich die Situation, oder Bewohner der Erde, auch wenn ich die Situation echt skurril fand, ne, dass sie da aus welcher Motivation heraus dem gegen das Schienbein tritt und ihm dann den Helm abnimmt?
Mhm. Ja,
wusste die da, also hä? Und dann sagt die Diplomatie langweilt sie, ja, aber es hätte ja jetzt auch sein können, die tritt den und dann kann man den Helm nicht abnehmen, weil das ist ein wirklicher Kopf. Was wäre dann passiert? Und
ja.
Ne, und deshalb, das ja, fand ich irgendwie seltsam. Dann die andere große Szene oder die, ne, mit dem Haiku. Ja, also dass Saru sie nun einlädt und dann ja auch, als sie sich verabschieden, dann am Anfang der 9. Folge und sagt, er hat jetzt viel von ihr lernen können. Ja, jetzt sag's doch mal, was denn? Was hast du, also nee, mal ganz, was hast du denn jetzt gelernt von ihr? Also, dass man auch mal irgendwie unmotiviert ein Arschloch ist und damit manchmal Glück hat. Oder was hast du denn gelernt? Und also da, ja, das kann man vielleicht auch als Zuschauer lernen, dass man auch den krudesten Typen immer noch irgendwie zwar mit Respekt begegnet, aber den auch nicht alles durchgehen lässt, wie Dr. Kalber das dann ja getan hat, da zumindest in dieser Szene. Aber so alles in allem, wäre das meine Serie, hätte ich die nie aus dem Spiegeluniversum mitgenommen. Oder wenn mitgenommen, auch das kann man sicher denken, aber die haben sich dafür entschieden, ne? Weil die Konstellation, und das finde ich, schafft Discovery wirklich ganz oft, die schaffen total spannende Figurenkonstellationen. Diese Begegnung zwischen Ash Tyler und Dr. Kalber, beispielhaft. Was für eine Nummer, wo man denkt, da tritt der Mörder seinem Opfer gegenüber und beide sind aber die Verlierer.
Ja.
Und das muss man erstmal auf dieser Ebene ja so hinbekommen und man fühlt irgendwie mit beiden und das ist nie wieder Thema. Oder Michael nimmt Giorgio aus dem Spiegeluniversum aus alter Verbundenheit mit. So, aber dann arbeitet es doch mal auf, außer in diesen eben dann doch recht zynisch hingeworfenen Kommentaren. Und das so ein bisschen, das stimmt, finde ich, hat Terra Firma dann da geleistet, auch als sie da durchgehen und sich beide gegenseitig beschuldigen in der jeweils anderen, die zu sehen, die sie ja da eigentlich kennen. Und ich finde, so ist diese Folge für mich oder diese beiden Folgen, die ich jetzt auch ausgelassen habe, weil ich keine Zeit hatte, aber die sind so ein bisschen wie auf dem Grummel so eine Geisterbahnfahrt. Ne, steht da so, man ist eigentlich ganz woanders, man sieht den ganzen Rest, aber man steigt so ein, man fährt einmal mit und denkt, ah, das ist ja spannend, und dann sieht man es alles, und ich finde, es ist auch fantastisch inszeniert. Also diese Folgen sind ja handwerklich sowieso alle, finde ich, sehr gut, und das gilt auch für diese beiden. Aber so inhaltlich fragt man sich, wo führt es denn jetzt hin? Auch leider dadurch, dass das am Ende ja doch nur so eine Illusion oder irgend sowas ist.
Ja, was auch immer es ist. Das ist problematisch, so vielleicht an der Folge zu fragen, was auch immer es gewesen ist am Ende. Ne? Also,
und da kann, vielleicht irgendeine Situation zu schaffen, wo man wirklich Einfluss, ne, das, so ist das halt so wie so eine Geisterbahnfahrt. Die ist halt irgendwann vorbei, du steigst aus und okay, das war's. Aber da, was mehr Konsequenz hat, als dass sie da am Ende nur durch dieses Portal geht. Ja, also ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie mit dieser Figur weitermachen. Aber wenn sie hier dem folgen, was wir ja auch schon gesagt haben, da wird jetzt viel passieren und wir werden sie an irgendeiner Stelle in ihrem Leben treffen, wo die Entwicklung, die da jetzt vielleicht begonnen hat oder die jetzt ihr auch nochmal deutlich geworden ist, dass sie eben doch nicht mehr ganz die ist, die sie da über Jahrzehnte ja auch sein musste, um in diesem System zu funktionieren, aus dem sie kommt. Aber dass sie jetzt die Möglichkeit hat, was anderes zu sehen, das abzulegen, jemand anderes zu sein, wahrscheinlich wird das so ein Punkt sein, an dem wir sie da wieder treffen. Wobei man sich da ja auch immer noch so grundsätzlich fragt, warum musstet ihr eigentlich die Original-Giorgio überhaupt umbringen?
Ja.
Aber gut, ist alles lange her. Der Binge-Watcher weiß das schon gar nicht mehr.
Aber jetzt muss ich doch nochmal ansetzen, weil ich gerade das Gefühl habe, ich habe endlich mal einen klugen Gedanken.
endlich! Zwei Stunden mussten wir darauf hinarbeiten.
Ist es vielleicht so, dass der Writers Room irgendwie zu nah an den Schauspielern dran ist, dass sie irgendwie sich sehr darin verlieben, bestimmte Schauspieler auch zusammenzubringen oder zu behalten, anstatt irgendwie auf die Handlung zu achten und zu schauen, ob diese Schauspieler dann wirklich jetzt auch miteinander interagieren sollen, beziehungsweise auch diese Rollen miteinander interagieren sollen. Weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, den Abgesang gerade, den wir da sehen, das ist ja ein Abgesang im Prinzip auf Michelle Yeoh und nicht auf Philippa Georgiou. Und dass überhaupt sie zurückgeholt wird und die ganze Zeit auch, vor allen Dingen während der zweiten Staffel, wo sie überhaupt keine Rolle spielt, die ganze Zeit noch dabei ist, das ist ja im Prinzip, weil man Michelle Yeoh dabei behalten möchte und nicht, weil Philippa Georgiou so eine wichtige Figur ist an der Stelle. Ist der Writers Room da irgendwie, sollte man die vielleicht alle in irgendeinen Raum sperren und sagen, ihr wisst überhaupt nicht, wer die Leute spielt, jetzt schreibt mal einfach, ohne dass ihr wisst, wer hier diese Rollen spielt.
Ein bisschen spät vielleicht, aber naja, gut.
Ja.
Staffel 4. Ja, Staffel 5 dann. Staffel 4 ist vermutlich ja schon geschrieben.
Ja, vielleicht. Also es ist ja eine ähnliche Situation, glaube ich, gewesen mit Wilson und dem Tod des Doktors, der natürlich einen ganz anderen Eindruck hinterlassen hätte, wenn man den jetzt nicht wiedergeholt hätte, sondern gesagt hätte, hier, das war's. Und wenn man jetzt einen über dann schon zwei Staffeln trauernden oder zumindest davon gezeichneten Stamets gehabt hätte. Und ja, offensichtlich war ja diese erste Staffel dann schon an einer Stelle so weit und dass sie das da produzieren mussten, dass sowohl Georgiou als auch Kalber dann tot waren, aber sicher für beide irgendeine Möglichkeit bot, auch die Schauspieler, was du sagst, glaube ich, ja, weil sie gemerkt haben, das funktioniert eigentlich ganz gut, die passt gut zu uns, der passt gut zu uns, da geht noch was, die holen wir irgendwie wieder, was natürlich dann auch irgendwie so dramaturgisch den Bums nimmt, wenn man sagt hier, am Ende sind ja doch alle wieder irgendwo irgendwie da. Aber ja.
Sagen wir einfach schön für dich, schön für Wilson Cruz, schön für Michelle Yeoh. Aber vielleicht vom Storytelling her nicht der sinnvollste Move. Okay, So, ich hab eben gesagt, wir machen das schnell, das hat jetzt wieder nicht funktioniert. Dann gucken wir jetzt doch trotzdem noch auf einen Ausblick. Ich werfe euch jetzt mal Zitate von Alex Kurtzman hin und ihr könnt darauf reagieren, ja? Mhm. Erstes Zitat, Alex Kurtzman zur vierten Staffel. Die Föderation kommt wieder zusammen, aber sie ist noch nicht wieder vollständig. Wir werden die Mission verfolgen, andere Welten einzubeziehen und die Kriterien und Standards dessen zu erfüllen, was es bedeutet, Mitglied der Föderation zu sein, aber auch anderen Kulturen nicht ihre Identität zu berauben.
Das ist das, was ich dachte, was in Staffel 3 passiert.
Na, also auf jeden Fall werden wir in Staffel 4 doch erfahren, welches Schiff nun das Flaggschiff ist. Und es wird eine ganz kuriose Entscheidung sein, die so keiner erwartet hat, aber die auch nochmal die Werte und die Grundfeste der Föderation beschwert und über Jahrhunderte zurückreicht. Und man wird sagen, was für ein toller Moment, was für eine einmalige Gelegenheit, was für eine fantastische, verdiente Situation. Die USS Discovery wird natürlich das neue Flaggschiff der Föderation. Oder? Das,
meinst du, sie machen so weiter, ja?
Meinst du nicht? Und am Ende der Serie wird sie Föderationspräsidentin.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass sie sich den Moment nicht nehmen lassen, eine neue Enterprise einzuführen. Wahrscheinlich
ja, das kann natürlich auch sein.
Mit irgendjemand Bekanntem als Captain. Ich glaube, Björn hatte ja schon mal überlegt, ob der Doktor nicht noch irgendwie eine Rolle spielen könnte, ne? Aber vielleicht ist es auch irgendwie ein Verwandter von Brent Spiner oder von, ein Verwandter von Data oder,
genau,
oder ein Verwandter von Riker.
Ja, oder eine Verwandte von Janeway.
Ja.
Ja. Ja, okay. Aber okay. Also ich erwarte die Enterprise, auch als Flaggschiff. Und wenn sie reinkommt, dann wird auf jeden Fall die TOS-Melodie gespielt.
Was?
Ja, aber das ist ja, weiß man gar nicht, ob man das jetzt noch so. Ich meine, das ist ja dann eh nur die Untertasse und dann die beiden Gondeln, die irgendwie hinterherfliegen. Wie fandet ihr diese Schiffe? Fandet ihr die sehr schön oder nur schön?
Ach, mir ist das irgendwie alles so, also ich finde, es sieht alles gut aus, dabei bleibe ich. Also alles, was man da sieht, ich finde auch die Schiffe sehen gut aus, aber mir ist das ich bin nicht so ein Trekkie-Mensch, der total hinter diesem Schiffsdesign her ist. Und jetzt schlagen wahrscheinlich wieder viele von euch die Köpfe über den Händen zusammen oder umgekehrt wahlweise. Ich war sehr verliebt in die Enterprise D, bin es immer noch, aber seitdem kann kein Schiff mehr schöner werden als das und deswegen ist das für mich nicht mehr so richtig relevant irgendwie. Kann das irgendwer nachvollziehen?
Ja, ich kann das wohl nachvollziehen. Ja.
Gehe ich mit.
Ich würd Mike McMahon von dem Interview von vor 2 Wochen zitieren, weil er mir so aus dem Herzen gesprochen hat. Er meinte irgendwie, dass er nicht der Schiffsguy ist und er ist auch nicht der Wissenschaftsguy, er ist der Friendship-Guy, was Star Trek angeht. Und so geht es mir auch. Also ehrlich gesagt, ja, die Schiffe sind schön, oft auch in der Geschichte schön, aber mir schlägt da schon allgemein das Herz mehr. Ist das ein sinnvolles Bild? Weiß ich auch nicht. Wenn ich DS9 sehe, und das ist halt kein Schiff. Und
stimmt.
Keine Ahnung. Also ich bin kein Schiffsenthusiast irgendwie. Aber grundsätzlich, ich fand das nicht schlecht. Sie haben versucht, irgendwelche Zukunftstechnologien reinzubringen. Warum jetzt die Warp-Gondeln nicht mehr direkt verbunden sind, keine Ahnung, aber vielleicht bringt das irgendwelche Vorteile.
Vor allen Dingen Nachteile. Man kann besser manövrieren, ja.
Und ja, man kann besser manövrieren, genau. Man kann auch irgendwie diese Morph-Moves machen, die Bugs-Shifter macht. Das fand ich auch ganz spannend. Ja, sie haben halt versucht, Zukunftstechnologie zu machen. Das ist wahrscheinlich aber auch ein bisschen schwieriger jetzt als in den 60er Jahren, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ja.
Wie hat es dir denn gefallen?
Mir?
Ja, es wird ja bestimmt einen Grund geben, warum du diese Frage gestellt hast.
Ich bin gespannt, wie die Modellbausätze für diese Schiffe aussehen. Ich dachte, das mit den abgetrennten Teilen.
Oh, das stimmt allerdings.
Vielen einzelnen Elementen eigentlich schon. Wie löst man das alles irgendwie über so klar Plastikteile, die das dann irgendwie dann doch verbinden, aber oh, dass man es nicht aber, so richtig sieht.
Das wäre aber mies, oder? Also dann noch lieber
irgendwie Magnetfelder, Magnetfelder.
Nylon ja, oder so. Ja, ich sage ja, ich wäre ganz bei dir. Die Enterprise D hat so mein ästhetisches Empfinden für Raumschiffe der Sternenflotte stark geprägt. Und alles, was irgendwie so im Umfeld davor und danach kam, fügt sich da ja ganz gut ein. Da brach die Discovery schon so ein bisschen raus. Da war das für mich auch wieder im Synchronstudio, wo ich diese Folgen ja alle zum ersten Mal sehe, echt ein super Moment zu erkennen, dass die Erklärung für auch für mich dann fürs Aussehen der Discovery der Sporenantrieb war und diese, diese sich drehende Sektion da auf der Untertasse. Ja, das ist ja total toll, ne? Das ist ein experimentelles Wissenschafts- und Forschungsschiff und das hat eine ganz neue Antriebstechnik und deshalb muss das so aussehen, um das so zu können. Denkst du, ja, klasse, super Begründung. Aber jetzt bei diesen Schiffen mit ihren, ja, wo man, also ja, vielleicht ist das mein Punkt, wo du, Andreas, vorhin sagtest, du weißt nicht, welches das Flaggschiff ist und wie groß die Flotte ist. Vielleicht muss man da irgendwie mehr wissen, wie das alles funktioniert, zumindest so ein bisschen. In eine ähnliche Richtung geht ja die ganze Nummer mit den Turboliften innerhalb der Discovery. Und solange ist das für mich so ähnlich wie mit den Schiffen, wie auch mit diesem Turbolift-System. Ich nehme das so hin, ich gucke mir das an, ich quittiere, dass die Schiffe echt schön aussehen, also in dieser ganzen blauen Optik und so und in dem Licht und wie sie da alle auch dieses Feld speisen und dass auch diese Turbolift-Sequenz eine sehr abenteuerliche ist mit den ganzen Sprüngen raus, rein, runter und hoch und wohin auch immer. Aber dann höre ich da an der Stelle auch auf, das zu hinterfragen.
Zum Schluss würde ich ganz gerne noch, wenn
ich hab noch ein Zitat.
Achso, entschuldige bitte.
Das ist wichtig.
Ja, ja, nee. Ich hatte kurz vergessen.
Ich
hatte völlig vergessen, dass wir noch in diesem Spiel hier sind.
Wie gesagt, ein Zitat, danach bin ich auch still.
Ja.
Kurtzman sagt, im Verlauf von Staffel 4, ne? Interview zu Staffel 4. Im Verlauf von Star Trek gab es viele Arten von Bösewichten. Was passiert, wenn der Bösewicht eigentlich keine lebende, atmende Einheit ist, sondern etwas anderes? Wie lösen Sie dieses Problem?
Control? Ist es Control?
hätte ich jetzt auch kurz mal geantwortet, ja, das habt ihr in Staffel 2 erzählt, oder? Wie man dieses Problem löst.
Nämlich nicht.
Ja, ich meine, so eine Art kosmische Klimakrise, sowas Ähnliches hatten wir ja jetzt schon.
Ja. Eine nicht
aber also Einheit. Es klingt ja nach sowas, ne? Auch irgendwas, womit man eher umgehen muss, als dass man es verhindern kann.
Nicht atmende Einheit. Ich muss gerade irgendwie zeitgeistmäßig an ein Virus denken, ne? Etwas, was nicht lebendig ist, ne?
Ja.
Oh, stell dir mal vor, die bauen jetzt da irgendwie so eine Corona-Geschichte rein in Staffel 4.
Nee, ich finde, das war ja schon so ähnlich in Staffel 3. Das war im vergangenen Jahr auch ganz, ganz kurios, manchmal das alles so zu lesen unter dem Pandemie-Eindruck und zu denken, wow, also das hat ja eine lange nicht dagewesene Aktualität.
Das stimmt, ja. Okay, dann wissen wir also nicht so richtig, was wir mit diesem Zitat anfangen wollen.
Aber gut, dass du es nochmal hier gedroppt hast. Es wird nicht Control sein. Ich sage das nur mir selber und bete an den Star Trek-Gott. Gut. Was ich gerade sagen wollte, ist, ich würde mir zum Abschied wünschen, weil wir dann ja doch hier das ein oder andere natürlich auszusetzen haben, was auch klar ist, wenn wir in dieser Intensität und wenn ich auf den Wecker gucke, auch in dieser Länge, über eine Fernsehserie gucken, die wahrscheinlich auch gar nicht die Ansprüche erfüllen können, die wir an sie stellen, ihrer Gänze. Würde ich ganz gerne vielleicht, dass wir alle noch ein bis drei Sätze formulieren, was diese dritte Staffel jetzt betrifft. So ein Fazit, irgendwie sowas in der Richtung, ohne dass das jetzt total ausartet. Kriegen wir das hin?
Ja.
Oh. Ja? Ja? Wer möchte anfangen?
Das ist mir völlig egal.
Ja, dann fangen wir an.
Dann sage ich, für mich hat sich die Serie in dieser Staffel, glaube ich, freigeschwommen. Sie sind jetzt in einer sehr guten Ausgangslage. Man muss jetzt eigentlich nicht mehr viel erklären. Man kann weitermachen und man kann eine Geschichte erzählen, die sich vielleicht zum ersten Mal, und in diese Richtung gehen ja auch die Zitate, jetzt nicht so zu 100% immer um das Innenleben der Discovery und der Crew geht, in dem Sinne, als dass sich da alle irgendwie finden und zurechtfinden müssen, sondern dass sie wirklich mal das tun, wovon ich glaube, dass Star Trek immer dann wirklich am besten war, wenn sie auf dieses, in dem Fall, Mantra oder Credo des Vorspanns gehört haben. Und so ähnlich klingt das ja, deshalb freue ich mich drauf, wirklich fremde neue Welten zu entdecken und neue Zivilisationen und Lebensformen und zu gucken, was bringen die uns und wie kommen wir miteinander in Kontakt, wie kommen wir miteinander klar, wie kommen wir miteinander aus, und darauf freue ich mich. Und das war bisher ja immer nicht so möglich, ne? Die große Meuterei, die große Control-Nummer, die große Zeitreise, der Brand. Aber jetzt sind sie ja wirklich 32. Jahrhundert, alle großen Rätsel sind gelöst. Die Föderation kommt irgendwie im B-Plot wieder zusammen, aber der A-Plot, da ist Platz für alles unter Captain Michael Burnham. So. Was sagt ihr?
Das klingt immer noch nicht richtig für mich, Captain Michael Burnham. Aber gut.
Deshalb, man muss es öfter sagen, Captain Burnham. So.
Ja, ich schreibe mir das irgendwann mal auf die Hand und lese das den ganzen Tag oder so. Ich hatte schon, als wir das Staffelfinale besprochen haben, habe ich schon gesagt, wir haben im Prinzip hier den dritten Piloten jetzt hinter uns. Ja. Wir hatten die ersten beiden Folgen der ersten Staffel als Pilot, wir hatten die gesamte erste Staffel als Pilot. Im Prinzip, ja, dann ist es schon der vierte. Wir hatten im Prinzip die ersten beiden Staffeln als Pilot, jetzt haben wir die ersten drei Staffeln als Pilot, und wir reden immer davon, mit der nächsten Folge, mit der nächsten Staffel, da beginnt die Serie jetzt wirklich. Jetzt hat sie sich freigemacht von allem, was vorher war, und jetzt kann es wirklich losgehen. Aber genau wie du habe ich auch schon wieder genau dieses Gefühl. Jetzt kann es bald wieder losgehen. Jetzt können sie endlich das machen, was sie eigentlich die ganze Zeit machen wollten. Aber das Gefühl hatte ich auch schon am Ende der zweiten Staffel. Trotzdem, mir gefällt Discovery. Ich habe an jeder Folge Discovery und wirklich an jeder Folge Discovery Spaß, auch wenn ich zwischendurch halt mich über Entscheidungen ärgere. Das war in dieser Staffel aber weniger der Fall als in den ersten beiden Staffeln. Aber trotzdem gab es halt Folgen, an denen ich mich geärgert habe, wie The Sanctuary, wo ich dachte, Osira kann doch ein bisschen anders gezeichnet werden. Oder wie die Spiegeluniversums-Folgen, wo ich denke, ja, geht als Folge, aber will ich jetzt eigentlich nicht sehen. Ich will weiter diese Welt anschauen, weil darüber weiß ich noch zu wenig. Das heißt, ich habe mich geärgert, aber ich habe mich wesentlich weniger geärgert als in den ersten beiden Staffeln. Aber auch die haben mir schon gut gefallen. Das heißt, es ist so eine totale kognitive Dissonanz. Es ist halt auch hier nicht schwarz und weiß. Ich mag Discovery und ich habe irgendwie das Gefühl, ich könnte es noch mehr mögen. Und das möchte ich dann auch in der vierten Staffel sehen. Wobei ich nicht diese Retro-Serie sehen will. Ich glaube, dass die Retro-Serie Strange New Worlds wird, und das ist auch gut. Ich habe das Gefühl, dass Kurtzman das, finde ich, ganz gut macht, dass er versucht, verschiedenste Geschmäcker zu bedienen. Picard hat sich ganz anders angefühlt als Discovery. Lower Decks fühlt sich nochmal ganz anders an als alles, was bisher da war. Und ich habe auch das Gefühl, Strange New Worlds wird sich anders anfühlen oder vielleicht wieder eher wie die 90er-Jahre-Serien anfühlen. Und so soll Discovery dann nicht werden. Discovery soll schon irgendwie diese Kompliziertheit, dieses Sperrige, das sollen die auch mitführen. Ich möchte, dass Discovery so bleibt. Ich möchte nicht, dass Discovery es sich einfach macht. Ich will, dass die weiterhin kompliziert und sperrig bleiben. Aber vielleicht ein wenig mehr in Richtung fremde Welten erforschen tatsächlich. Also da würde ich dir recht geben, Benjamin, das möchte ich auch sehen. Und ich habe ein gutes Gefühl.
Das Gute ist, wenn man als Dritter dran ist, nachdem zwei Leute drei Sätze gesagt haben. Ich könnte ja sowas sagen wie, ja, ihr habt ja schon alles gesagt, und ihr habt eigentlich auch alles gesagt, was mir auch wichtig wäre in Blick auf die vierte Staffel und mit Blick zurück auf die dritte Staffel. Mir hat sie tatsächlich unterm Strich auch echt gut gefallen, und vor allen Dingen vom Look and Feel und auch vom Storytelling besser als die beiden Staffeln davor. Und was ihr nur im Ansatz gesagt habt, möchte ich nochmal kurz herausreden. Vor allen Dingen die starken Charaktere machen für mich Discovery aus und auch die Personenkonstellation, die immer wieder eine große Rolle spielen. Und ja, auch Michael. Also ich bin nach wie vor Michael-Fan, und ich bin nicht mit allem glücklich gewesen, was sie getan hat in dieser Staffel oder was man sie hat tun lassen, aber unterm Strich finde ich es total spannend, sie auf dieser Reise zu begleiten, und das war für sie eine anspruchsvolle Reise, die in zwei Teilen anspruchsvoll, über das erste Jahr haben wir schon gesprochen, wir haben es nicht gesehen, aber auch die charakterliche Reise, die sie jetzt ein Stück weit in dieser Staffel begangen ist, hat, ihr wisst schon, und die sie dann vermutlich in Staffel 4 weiterführen werden muss, weil sie ja jetzt nochmal so ein bisschen wieder sich zurück oder irgendwo anders hin entwickeln muss als Captain, keine Ahnung, whatever. Ich rede auch wieder viel zu lang, aber ich bin mit dieser dritten Staffel unterm Strich durchaus zufrieden. Ich habe sie gerne geschaut und freue mich dann, wenn es richtig losgeht mit dieser Serie ab Staffel 4. Yay, so. Ich möchte an dieser Stelle schließen mit der Erkenntnis, es wird eine zweite Folge geben von uns über das Staffelfinale, über die Staffel 3 von Star Trek Discovery, weil wir haben noch so vieles, was wir noch nicht angesprochen haben. Die gute Nachricht ist, Benjamin, du musst dann nicht mehr mit dabei sein.
Es ist auch für mich wirklich befremdlich, dass ihr mit mir so interagiert.
Tatsächlich?
Das ist, ja. Also wenn man das so gewohnt ist, dass man nicht angesprochen wird von den Leuten, denen man zuhört, und dann tun sie es aber plötzlich doch, dann ist das ganz eigenartig.
Wir hören jetzt damit auf, versprochen. Mir war es eine ganz große Freude, und ich spreche da sicherlich für Andi mit.
Absolut.
Dass du uns hier auf dem Panel besucht hast und mit uns über diese dritte Staffel Star Trek Discovery philosophiert, gesprochen, gestritten haben wir gar nicht so viel, hast. Und wir machen das einfach dann am Ende der vierten Staffel wieder, dann, wenn die Serie richtig losgegangen ist. Das wird ein Spaß. Ich freue mich jetzt schon drauf und bedanke mich in aller Form, dass du hier gewesen bist. Danke.
Vielen Dank für die Einladung. Ist immer wieder schön bei euch.
Ja, wenn man so lang bei uns ist, dann kriegt man normalerweise Kuchen, und das holen wir dann irgendwann nach der Pandemie mal irgendwann nach, wenn wir einfach nach Eberswalde fahren und uns mal deinen Waschkeller angucken.
Einfach so.
Naja, wir feiern ja in diesem Jahr noch gemeinsam, auf welchem Weg auch immer, und spätestens bei der Nebelmaschine werde ich dich anrufen, Sebastian. Ich 55 Jahre Star Trek, von daher, es ist weniger eine Frage des Ob, sondern genau nur des Wann.
Und genau, dann werden wir wieder in einer besseren Zeit sein. Ich bin mir ganz sicher, und wir werden uns alle sehen oder zumindest in Eberswalde mal irgendwie in der gleichen Straße aneinander vorbeilaufen. Das wäre doch auch schön.
Es wird.
So, und auf uns könnt ihr jetzt vielleicht mal wieder eine Woche warten, ne, Sebastian?
So eine Woche meinst du? Also du meinst eine Woche mehr, ja?
Eine Woche oder mehr. Wir werden sehen.
Also ja, genau.
Wir müssen jetzt irgendwann mal wieder in den Flow kommen. Auf Benjamin müsst ihr aber nicht so lange warten, denn die Menschen, die live zuhören, in 17 Stunden ungefähr.
In 17,01 Stunden.
Ja. Nee, ganz exakt in 16 Stunden und gleich 56 Minuten geht's los.
Genau.
Wow.
17,01 live. Dann
live auf YouTube.
Gehen wir ins Jahr, genau, 1974, youtube.com/Raumschiff Eberswalde.
Das wird ein Spaß.
Wir sind bestimmt auch dabei, aber da an der Stelle dann wieder passiv.
Genau. Und ihr habt jetzt nochmal die Gelegenheit, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr dazu gekommen sind, euch mit reinzuholen, weil ihr habt uns ja auch Kommentare rübergeschickt, was diese dritte Staffel Discovery angeht. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, wenn ihr mögt, schickt uns doch noch eure Meinung zu dem, was wir jetzt hier so erzählt haben, oder allgemein zur Staffel 3, zu euren Eindrücken, zu Dingen, die wir vergessen haben, zu Dingen, die wir völlig falsch sehen. Macht das gerne, und wir werden das mit einbinden in unserer nächsten Folge. Jetzt denkst du bestimmt sowas wie, ich drücke jetzt einen Knopf. Das kann ich aber nicht.
Ich dachte, du hast es so angefangen mit der Anmoderation. Mach das doch unter den folgenden Kanälen, aber das hast du gar nicht gesagt.
Ich habe es gar nicht gesagt, weil ich so viel Feedback im Pad liegen habe, dass ich nicht mehr weiter runterscrollen kann.
Da muss ich wohl wieder so tun, als wäre ich Anja Backhaus, und einfach mal versuchen, unsere Kanäle wieder aufzuzählen.
Bitte.
Diskussionen zu folgen findet ihr unter discoverypanel.de oder sprecht doch einfach auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 UKTA-UK2. Unter der 02291 UKTA-UK2 findet ihr uns auch bei WhatsApp. Außerdem findet ihr uns unter Panel Discovery bei Twitter, glaube ich, unter Discovery Podcast bei Facebook und unter Discovery Panel bei Instagram. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und eure Kommentare.
Du kennst den Scheiß wirklich auswendig, echt? Das ist unfassbar. Ja,
ich höre das jede Woche einmal und natürlich kenne ich das irgendwann auswendig.
Ich schalte dann immer schon ab, ich bin da schon raus. Es war ein Fest. Vielen herzlichen Dank, Benjamin. Vielen herzlichen Dank, Andreas. Vielen herzlichen Dank an euch. Kommt gut durch die nächste, was auch immer, wie lang diese Zeit sein mag. Und bis dahin alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Danke, Andreas. Danke, Sebastian. Danke. Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.